Jetzt sitzen wir wieder da.
Take 3.
Take 3.
Drittes Mal.
Ja. In meinem Kopf war vorher schon so third time's the charm und dann habe ich mich erinnert, Anglizismen kommen nicht so gut an. Also aller guten Dinge sind 3.
Ich glaube, bei deinem Publikum werden Anglizismen ganz schlecht ankommen. Ja. Wir sind es nicht gewohnt von dir.
Nein. Also es gibt immer noch Kommentare. Also,
gibt es tatsächlich?
Ja, jetzt nicht offiziell, aber hinter verhaltener Hand. Also
okay,
Anglizismen spannend. Sind schon, da ist dann schon noch der Stolz des deutschsprachigen Bürgers, der sagt, hey, was redest? Also
doch, ja, Sprachpatriotismus.
Ein bisschen schon, bei Jüngeren wahrscheinlich nicht. Also da bin ich teilweise verblüfft, wie mein junger Cousin, Cousine, selbst am Land in Kärnten und jüngere Leute, da ist es wieder voll chillig und okay. Und auch noch abstruser, als ich es jemals machen würde, aber.
Tatsächlich habe ich vorgestern mit einer meiner Athletinnen die Idee geboren, man könnte doch einmal ein Technik-Instructional machen mit Jugendsprache, also mit Riz und Low-Key und was die Kids von heute alle sagen. Mhm. Das Problem ist, ich glaube, ich kann die Zeit gerade nicht aufbringen, um zu verstehen, was die jungen Leute davon sich geben in ihrer Sprache.
Naja.
Geschweige denn ein Video damit machen.
Naja.
Bräuchte ich schon ein gutes Skript.
Man sollte aber keine Probleme damit haben. Sprache entwickelt sich. Sprache ist ja eh nur eine repräsentative Sache. Sprachpuristen. Ich meine, ich verstehe den Punkt, zu sagen, okay, es gibt gewisse Wurzeln, gewisse Ausdrücke und Redewendungen. Aber Sprache, ich meine, es ist doch einfach nur, nicht nur, aber es ist Symbolik.
Es ist Symbolik. Im Konstruktivismus ist das ja einer der zwei Faktoren, also die Symbolik, auf die wir uns geeinigt haben, um Dinge rüberzubringen. Mhm. Schwierig ist es, wenn die gleichen Dinge in einem Gespräch andere Bedeutungen haben.
Ja, und man es nicht weiß.
Und man es nicht weiß.
Nur dann ist es wirklich ein Problem.
Aber dann wird es ein Problem.
Ja.
Und wenn man sich dann auch nicht darauf einigen kann, andere Worte für andere Dinge zu finden.
Ja. Ist das nicht eines der Hauptprobleme moderner Kommunikation zwischen Leuten im Internet, aber in persona genauso, zwischen Kulturen? Du verwendest ähnliche, gleiche Wörter. Und weil wir in so fragmentierten Bubbles leben, oder? Je nachdem, was du auf Internetanbieter XY, Social Media Anbieter XY, in welcher Bubble du bist und so weiter, du siehst gewisse Dinge ja komplett anders, als ich sie sehe. Weißt, was ich meine? Framing und so weiter. Und das ist ja grundsätzlich mal das Normalste der Welt. Nur das Ausmaß, das es angenommen hat, wie krass fragmentiert und wie krass die Unterschiede sind, das ist halt brand- und niegelnagelneu. Und es ist uns auch gar nicht bewusst. Das heißt, wo man früher noch einmal nachgefragt hätte, vielleicht, I don't know, oder es gar nicht musste, weil du hast in deinem Kuhdorf XY gelebt und es war eh allen klar, was mit Wort ABC gemeint ist, Punkt, Ende, aus. Das ist heutzutage nicht mehr der Fall und dann redest du halt aneinander vorbei, im schlimmsten Fall, missverstehst dich.
Ich würde gar nicht sagen, im schlimmsten Fall missverstehst du dich. Das ist ein schlechter Fall.
Ja.
Noch schlimmer ist der Fall, dass wir dann auf einmal anfangen, darum zu kämpfen, welche Definition sich jetzt durchsetzt. Nämlich tatsächlich zu kämpfen, was jetzt kein Thema ist, das mir ganz fremd ist. Aber Sprache sollte ja eher grundsätzlich eher etwas Verbindendes sein als etwas Teilendes.
Also du hast ja auch schon Leuten in die Fresse geschlagen dafür, dass sie gesagt haben, dieses Kleid ist golden und du hast gesagt, nein, es ist blau.
Na, dafür fehlt mir die Fähigkeit, um Farben so genau zu differenzieren. Also das wohl eher nicht, aber
liegt das auch an den Schlägen auf den Kopf, oder?
Mal so, mal so. Tatsache ist, es ist natürlich schon interessant. Ich bin einerseits Techniker. Ich unterrichte technische Fächer, Fachtheorie an einer HTL, wo sprachliche Präzision und das Kennen und Befolgen von Definitionen ganz, ganz wichtig ist. Ganz wichtig. In der Technik gibt es sehr wenig Raum für kreative Interpretation von Definitionen.
Und dann schon wieder, aber darüber kann man ja auch noch reden.
Darüber kann man reden, aber zumindest auf dem Level, auf dem sich die meisten Schüler befinden.
Ja, genau.
West.
Ja.
Was aber, ich habe natürlich, und das mag wieder an den Schlingen auf den Kopf liegen, vergessen, welche Kompetenzstufen das sind. Aber es gibt so eine Kompetenztaxonomie, welche Kompetenzen aufeinander aufbauen und was gemeistert werden muss, bevor andere Dinge gemeistert werden.
Ja, ist das so eine Sache in der Pädagogik?
So. Das ist so eine Pädagogik.
Okay, super cool. Ja. Ja, ich liebe so Kategorisierungen, die dann auch so als taxative Sachen unterrichtet werden. So ist das und das gehört genauso und hier ist ABC und das ist auch so aufeinander aufgebaut. So, okay, warst du schon mal im echten Leben? Hast du schon mal? Anyway, okay.
Nein, ich stimme dir hundertprozentig zu. Es ist ganz schwierig, wenn man aus einer, nennen wir es Hard Science, kommt. Mhm. Und da zähle ich nicht die Sportwissenschaft dazu.
Da zähle ich die Tür.
Aber Ingenieurwissenschaft ist. Das Ding an der Ingenieurswissenschaft ist, sie ist sehr wenig dogmatisch, wie du richtig gesagt hast. Es gibt dann doch die Motivation, die Dinge zu verbessern und auch dort, wo etwas schon etabliert ist, es besser zu machen und so weiter. Ja. Aber es gibt trotzdem Grundlagen, die halt so sind. Dann ist es manchmal schwierig, diesen Abstecher in die pädagogische Welt zu machen.
Das muss eine so dogmatische, ideologisch geprägte Welt sein.
So wie ich sie jetzt mitbekomme, nicht. Aha. Weil es so viele konkurrierende Modelle gibt. Ja. Von den rein kognitiv zentrierten über konstruktivistische Modelle, in denen halt jegliche objektive Wahrheit in Frage gestellt wird. Ich glaube, wir haben beide in unserem Sportwissenschaftsstudium das Thema Konstruktivismus auch genossen und teilweise bejaht, teilweise belächelt in seinen radikalen Auswüchsen. Aber dieses Taxonomie-Modell geht im Wesentlichen davon aus, zuerst sind Dinge zu lernen, bevor man sie versteht. Und erst wenn sie verstanden werden, kann man sie kritisieren oder bewerten.
Okay.
Das macht grundsätzlich einmal Sinn.
Voll. Würde ich, ja, als grundsätzliche Annäherung und Heuristik super, super Sache. Für alle, die ganz, ganz genau hinschauen wollen, ein bisschen Werbung in eigener Sache, www.reworkme.art. Wenn ihr hier auf Leistungsdiagnostik klickt, dann seht ihr unser Angebot für den Retest. Atemgasanalyse, Spirometrie mit dem modernen VO2 Master-Gerät, Leistungsdiagnostik aus dem Labor nur zu euch oder ins Feld. Außerdem Laktatanalysen bereits getestet an Weltmeister Alexander Ronchewitsch. Checkt out www.reworkme.art/Leistungsdiagnostik. Bucht euch euer individuelles Paket und startet in der kommenden Saison, egal ob Triathlon oder eben Hyrox, so richtig durch.
Genau, mein Ziel als Lehrer ist natürlich, dass die Kids dorthin kommen, dass sie Dinge nicht nur gelernt und verstanden haben, sondern auch bewerten analysieren und Fehler finden können. Mhm. Aber da führt halt an diesem zuerst einmal Definitionen lernen, wobei in den Fächern, die ich unterrichte, gibt es nicht viele Definitionen, die man pauken muss, aber es gibt halt eine Handvoll Dinge, auf die muss man sich einigen in der Begrifflichkeit.
Ganz kurz, du bist jetzt Lehrer, weil du als Quereinsteiger in den Unterrichtsbetrieb gegangen bist und deswegen bist du auch mittendrin in einem Pädagogikstudium.
Genau.
Weil man als Quereinsteiger, du hast deinen Diplom-Ingenieur-Techniker-Background von der TU Wien.
Genau.
Und dann muss man jetzt Pädagogik auch noch auf Bachelor-Niveau studieren, damit man dann unterrichten darf.
Genau.
Okay.
Genau. Berufsbegleitend und deswegen beschäftige ich mich damit und das ist eigentlich ganz, ganz interessant, weil darauf wollte ich vorhin hinaus, dass ich natürlich als Techniker einerseits mit dem Thema, also auf eine Art zum ganzen Thema Definitionen und Ursache, Wirkung etc. herantritt. Als Coach wissen wir, dass die Welt ein bisschen anders ist, gerade wenn wir uns in komplexen Systemen bewegen, ist Ursache, Wirkung etc. nicht mehr so klar a priori einzuschätzen, vielleicht nicht einmal a posteriori. Du sprichst ja auch gern von einem Blackbox-System, also komplexe Systeme, Kinefilm-Framework. Tatsächlich ist das ja auch was, was sich in der Softwareentwicklung ganz stark durchgesetzt hat. Das ganze Thema agile Entwicklung und agiles Projektmanagement, weil wir eben in einer VUCA-Welt leben,
in einer was Welt?
VUCA ist ein Akronym für Volatile, Uncertain, Changing und Ambiguous. Das heißt, wir leben einfach nicht in dieser linearen Welt, in der Ursache und Wirkung klar aufeinander folgen wie in der Elektrotechnik, sondern wir leben in einer komplexen Welt. Ja. Und in der Softwareentwicklung ist es genauso und deswegen gibt es ja ganz viele Ansätze, die ich zum Teil auch unterrichten darf.
Ich finde, das ist ein mega spannender Gegensatz. Ich habe früher auch das Techniker-Dasein, wenn man jetzt das so als Kübel sieht, was ja wiederum Bullshit ist, aber manchmal ist es wichtig, Dinge annähernd zu kübeln, damit man sich in Folge darüber dann vielleicht unterhalten kann, was dann doch nicht so ein Kübel ist. Aber ich habe auch gedacht, okay, es geht euch um lineare Wirkungsketten und das ist ja auch größtenteils zu einem Teil so. A führt zu B, führt zu C und weil das halt Physik ist, ist es dann halt auch meistens so. Und dann wiederum halt überhaupt nicht. Also was ich so spannend finde, also so Techniker da sind von mir aus auch Software Development, wenn es auch um handfeste Dinge dann irgendwann geht, also auch Hardware, du bist in der echten Welt verankert. Am Ende des Tages funktioniert etwas, so wie du willst oder nicht. Oder es funktioniert anders und du kommst drauf, dass das ja auch cool ist. Anyway, du bist mit beiden Beinen in der Wirklichkeit drin. Und dein finaler Check ist immer die Wirklichkeit. Was passiert jetzt tatsächlich? Es ist keine, nicht wie in vielen Geisteswissenschaften oder in Abkömmlingen von Geisteswissenschaften, wo du sagst, okay, das ist jetzt ein Konstrukt eines Konstrukts und über dieses Konstrukt des Konstrukts des Konstrukts wird so geredet, als ob wir immer noch auf der Ebene sind, wo wir tatsächlich schon auf der Ebene, wurscht. Ich finde zum Beispiel die Philosophie der Pragmatiker, also pragmatisch handeln ist auch im allgemeinen Sprachgebrauch von jedem da, aber die Pragmatiker sind eine eigene philosophische Strömung und ich kenne mich viel zu wenig mit denen aus, aber was ich mitbekommen habe, ist, dass ein zentrales Kernpunkt von denen war, die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit als finaler Orientierungspunkt. Und den habt ihr Techniker ja dann schon halt. Und das ist aber ein spannender Spagat, weil einerseits lineare Wirkungsketten ABC und das ist immer so und das ist Physik und das ist eben bla bla bla, aber gleichzeitig die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ist eben inherently einfach zweideutig und auch widersprüchlich und das ist voll okay. Und es ist halt beides gleichzeitig wahr.
Ambitious also, im VUCA, der letzte Buchstabe.
Wunderbar, ich liebe das. Also ambiguous ist unglaublich wichtig, ja.
Die Konstruktivisten würden ja jetzt argumentieren, dass es einen Realitätscheck nicht geben kann, weil es die Realität als solche nicht gibt, da die Realität in unserem. Aber im technischen Kontext, man muss halt auch immer die Ebene beachten, auf der wir uns bewegen. Und Kinefin Framework. Kennst du?
Ja.
Sollen wir es deinen
skizzier uns das. Ich werde es wahrscheinlich einblenden, aber die X- und Y-Achse skizziere es uns.
Also ganz vereinfacht gesagt, ist das von David Kinefin, ein walisischer Wirtschaftsphilosoph, was ich im Kopf habe, der Problemstellungen und Situationen in 5 Domänen unterteilt. Und je nachdem, in welcher Domäne sich ein Problem befindet, gilt es, andere Schritte zur Lösung zu unternehmen. Also das einfache Problem, einfache Probleme sind einfach, ergo simpel. Und bei einem simplen Problem ist es relativ simpel. Rekursive Definition ist, tut mir leid. Das heißt, sense, categorize und respond. Das heißt, ich schaue mir das Problem an, ich schaue, in welche Kategorie fällt das Problem und dann löse ich das. Ja. Zündkerze wechseln. Ist relativ simpel. Das. Einen Motor zu zerlegen und zu reparieren, ist nicht mehr simpel, das ist kompliziert. Kann aber mit ausreichender Analyse gemacht werden. Das heißt, für komplizierte Probleme wäre es entsprechend sense, analyze, respond. Also schau das Problem an, analysiere es gründlich. Und hier gibt es noch immer Best Practices. Hier gibt es noch immer Best Practices. Hier gibt es Arten, wie etwas zu tun ist. Das ist ein großer Teil von dem, was wir in der Technik machen. Auf der Mikroebene. Auf der Mikroebene, wenn ich ein bestimmtes kleines Problem lösen will, gibt es da wahrscheinlich noch Best Practices, wie das zu machen ist. Und ich habe noch relativ klare Kausalketten. Oder wie du sagst, gerade wenn wir von Hardware reden, aber auch Software, weil Software ist im Wesentlichen, stützt sich auf Hardware. Die Software kann nichts, was die Hardware nicht hergibt. Also auch da reden wir noch immer von Logik, Aussagenlogik. Und da ist es relativ relativ klar. Die Probleme können kompliziert werden, dahingehend, dass ich mich hinsetzen muss und das analysieren muss. Und gerade dieses analytische Denken und die Fähigkeit, Probleme aufzuschlüsseln und in ihre Einzelteile zu zerlegen und auf dieser Grundlage zu lösen, ist etwas, was ich meinen Schülern unbedingt beibringen will. Womit viele auch Probleme haben, die einfach nicht gelernt haben, analytisch zu denken. Aber dafür ist eine technische Schule da. Aber auf der Makroebene, wenn es dann darum geht, die Einzelkomponenten zusammenzufügen und ein tatsächliches Produkt in die Realität zu bringen, ist es nicht mehr so klar, weil VUCA, volatile Welt, es verändert sich alles unglaublich schnell. Uncertainty, es ist, ich kann nicht voraussagen, was morgen passiert. Und es gibt ganz viele Dinge, die einfach Anforderungen verändern oder Zugänge verändern, etc., etc. Changing, Anforderungen können sich ändern. Das Projektziel kann sich ändern, ja. Möglichkeiten können sich ändern.
Einer der größten Physiker, ich habe gerade vergessen, welcher es war, ich blende es dann sicher ein, hat gesagt, Prediction is a hard thing, particularly about the future.
Ja, ja, aber genau das ist der Punkt. Und wir, das ist ja im Training auch so, wir probieren manchmal Dinge zu, aber dazu kommen wir sicher noch. Und wir haben diese Ambiguity, dass es gibt oft mehrere Arten, etwas zu tun. Es gibt auch oft widersprüchliche Informationen oder Anforderungen. Und das heißt, wir begeben uns da im Kinefin Framework in die komplexe Welt.
Ja.
Das heißt, im Wesentlichen Probe, Sense, Respond. Das heißt,
Trial and Error.
Trial and Error. Dialog, wir probieren.
Debate, Innovation, Emergent Practice.
Genau. Das heißt, wir probieren Dinge aus.
Ja.
Wir schauen, was passiert. Wie du gerade gesagt hast, die Zukunft vorherzusagen ist schwierig. Etwas aus der Vergangenheit abzuleiten ist leichter. Nicht mit allgemeingültigen Anspruch, dass das in der Zukunft immer so sein wird. Aber zumindest kann ich den Ist-Zustand einmal bestimmen oder wie es war. Und die Dinge, Zusammenhänge können sich auch verändern, ja. Situationen können sich verändern.
Ja, ich kann Muster, Trends und Tendenzen ableiten, manche mit mehr, manche mit weniger Certainty, nie mit absoluter Certainty. Und dann, sobald du in der komplexen Domäne bist, ist es mein Fingerspitzengefühl zu sagen, wie sehr gewichte ich welche Muster, Trends und Tendenzen, um daraus eine zukünftige Handlung abzuleiten oder halt nicht.
So schaut's aus. Und dafür gibt es im agilen Projektmanagement, gerade aus der Software kommen, verschiedene Frameworks wie Scrum. Und du hast gerade gesagt, Trial and Error. Und es gibt ja diesen Silicon Valley-Spruch, fail early, fail often.
Weil, fail often, fail fast, fail good.
Ja. Ja, weil alles, was ich am Anfang an Fehlern mache, gibt mir Informationen für später. Und das Letzte, was ich will, ist mit einem festgefahrenen Plan mit Schwung gegen die Wand fahren.
Jeff Bezos, wohl einer der erfolgreichsten Entrepreneure unserer Zeit, unterscheidet zwischen One-Way- und Two-Way-Door-Optionen. Das eine ist, ein 5-Milliarden-Dollar-Data-Center zu bauen. Das ist eine sehr One-Way-Door-Entscheidung. Und die gehört ordentlich überlegt, viel Denkarbeit hinein, viel Planung, viel Analyse, um dann den Knopf zu drücken und es zu machen. Und dann hat er Two-Way-Door-Entscheidungen. Da sagt er, okay, da wird kurz geredet und da wird gemacht. Und dann wird sofort Daten gesammelt, dann wird dauerhaft evaluiert. Es wird, so sehr ich halt kann, on the go geschaut, wie schaut's aus, wie schaut's aus, wie schaut's aus, um dann halt sofort zurückzugehen. Es gibt halt solche Entscheidungen im Leben und solche, auch auf unserer Everyday und auch einer Athleten- und Trainingsebene.
Ja. Genau, und es hängt halt auch sehr stark damit zusammen, welchen Weg wähle ich, wie innovativ, wie neu ist mein Zugang. Ein Datenzentrum zu bauen für 5 Milliarden Dollar ist jetzt sicher eine große Investition, aber es gibt schon Datenzentren. Und AWS, also diese Amazon Web Services, laufen. Das ist jetzt nichts Neues. Zu sagen, wir brauchen mehr Kapazität, ich baue jetzt ein großes Rechenzentrum. Ja, das lässt sich irgendwie abschätzen. Zu sagen, das erste Rechenzentrum zu bauen, ist halt was Innovatives. Danach eigentlich nicht mehr. Danach gibt es schon Daten. Wir wissen schon ungefähr Trends, wie hat sich der Bedarf verändert, hier, dies, jenes. In dem Moment, wo ich innovative Sachen mache, die es so noch nicht gegeben hat, du hast gesagt, Emergent Practices, ist es natürlich immer gut, sich eine gewisse Flexibilität zu lassen und das Ganze gegebenenfalls organisch wachsen zu lassen und auch Schritt für Schritt weiter zu planen. Mhm. Nur um das Kinnikin-Framework jetzt noch kurz zu beenden. Es gibt dann natürlich noch die Chaos-Domäne. Das wäre die Naturkatastrophe, in der es wirklich darum geht, sich schnell aus der Gefahrenzone zu bringen. Also Act, Sense, Respond. Erst wenn ich in Sicherheit bin, kann ich dann schauen, was sind meine weiteren Schritte, die dann sitzen. Und dann gibt es Disorder oder Confusion.
Ich glaube, es endet schon da. Chaotic. Simple, complicated, complex, Chaos.
Na, es gibt die fünfte noch. Das ist Disorder oder Confusion.
Mhm. Okay.
Da gibt es dann keine Zusammenhänge mehr. Und da ist, da enden dann auch die Empfehlungen, wie zu handeln ist. Weil da ist es einfach Confusion, da ist Disorder.
Ja. Und ich würde argumentieren, in der modernen Welt, in der wir leben, es gibt natürlich immer simple, complicated Dinge, mit denen wir alle zu tun haben.
Ja.
Aber die werden auch, vielleicht ist es auch nicht so, aber so fühlt sich heutzutage zumindest jeder, die werden auch immer weniger. Und es ist vielleicht für uns Alltagsmenschen dann auch irgendwann nur noch, wie mache ich jetzt möglichst ökonomisch in der Früh meinen Kaffee, ohne zu viele Schritte zu vergeuden. Aber dann hört es wahrscheinlich schon auf. Selbst jeder x-beliebige Bürojob, geschweige denn Beziehungsthemen, wie trainiere ich, wie gehe ich mit meinem Körper um Gesundheit, wie gehe ich mit der Nachrichtenflut, die auf mich reinprasselt, um. Also fast alles ist komplex und chaotic, fast der ganze Rest. Ja.
Sehr viel. Gerade im Training, glaube ich, unglaublich viel. Gedankenexperiment. Du hast einen Athleten mit 80 Kilo. Mhm. 80 Kilo. Ja. Der kommt zum ersten Mal ins Gym. Und
wie groß ist er?
Suchst du aus. Sag du es mir. 1,80 ist er. 1,80, 80 Kilo. Ja. Ist jetzt nicht krafttrainiert, aber macht beim ersten Training. Wir lassen ihn squatten. Warum lassen wir ihn squatten? Weil wir gelernt haben, Squat ist
Beste.
Der Beste. Und der squattet seine 80 Kilo für 5.
Solid.
Findest du das solid?
Solid.
Mach einen Gegenvorschlag. Squattet das 70 Kilo unter Bodyweight für 5.
Für 5.
70 Kilo für 5.
Okay.
Das ist nicht einmal Bodyweight.
Okay.
Und jetzt wissen wir, ganz klare Cause- und Effekt-Sache, Superkompensation. Superkompensationsmodell ist ja mein Lieblingsmodell. Mhm. Wobei ich glaube, in deiner Welt funktioniert das noch besser.
Ich finde das super, ich weiß nicht, warum da teilweise so drüber geredet wird. Das ist doch einfach nur quasi ein Prinzip der Natur. Und für mich in meinem Kopf ist das Superkompensationsprinzip, wenn man jetzt ganz nitty, picky, itty, gritty ist, würde man sagen, das war eigentlich auf die Glykogeneinnahme
und
muskelbezogen.
Genau.
Ja, aber Bullshit, das ist ein super tolles, universelles Phänomen, was sagt, wenn ich einem System einen Stimulus gebe und es ein organisches, komplexes System ist, wird sich dieses System auf diesen Stimulus anpassen.
Ja.
Und zwar nicht unbedingt linear und vorhersehbar, sondern es wird sich anpassen. Und das ist alles, was für mich das...
Aber das ist das General Adaptation Syndrome.
Ja.
Aus dem sich dann das Superkompensationsmodell entwickelt hat und wo es dann wirklich, wie du sagst, um Substratspeichersituationen gegangen ist.
Ja, okay, ist es in meiner Welt zum Beispiel überhaupt nicht. Ja.
Okay, aber ich hätte gedacht, im Triathlon
wird Substrat... Ja, so wird es immer noch unterrichtet, aber ganz ehrlich, scheiß drauf.
100% d'accord, aber so wird es unterrichtet.
Viel zu reduktiv.
Viel zu reduktiv, deswegen bin ich ein großer Fan vom Fitness-Fatigue-Modell.
Ja.
Sei jetzt dahingestellt. Aber wir wissen, wir haben diese einfachen...
Bei Semantik. Du sprichst das aus, in meinem Kopf ist schon aha, universelles Prinzip des Lebens und du gehst noch eher auf die mehr runtergebrochene, reduktive Definition, die ja auch da draußen ist. Ja, okay.
Genau, deswegen Definitionen, deswegen reden wir darüber.
Ja.
Aber gut, jetzt wissen wir, es gibt diese klare Kausalkette. Ich belaste ein System, das wird stärker. Und Milos von Croton, hat...
War ja quasi gerade erst relevant,
War das gerade erst relevant?
Nein, das war ein Spaß, schon
ein Jahr, dass der Typ gelebt hat. Ich dachte vielleicht, ziehst du jetzt eine Hyrox-Parallele. Aber Milos von Croton, griechischer Ringer der Antike, du weißt es, aber vielleicht wissen es ein paar deiner Hörer nicht, so ungefähr der Vater des modernen Trainings, zumindest im Geiste, hat sich überlegt, okay, er schnappt sich ein neugeborenes Kalb, hebt es und trägt es ein paar Schritte und sozusagen vollständige Induktion. Wenn ich das heute kann, kann ich das morgen auch. Wenn ich das morgen kann, kann ich es übermorgen auch. Und wenn ich das einfach jeden Tag mache, passe ich mich an und kann dann den ausgewachsenen Stier heben und tragen irgendwann.
Das Kalb wächst mit.
Das Kalb wächst mit.
Und gibt mir eine wunderschöne Progressive Overload.
Perfekt, perfektes System. Einfach, klar nachvollziehbar, klare Kausalkette. Jetzt habe ich meinen 80-Kilo-Athleten, der 70 Kilo squattet und ich bin super konservativ. Und ich mache den gar nicht jeden, ich belasse ihn gar nicht jeden Tag mehr, aber ich belasse ihn jede Woche mehr, um das Kleinste, was ich irgendwie hinkriege, ich kriege Fractional Plates mit einem halben Kilo. Das heißt, in 50 Wochen, in einem Jahr, wird er um 25 Kilo stärker. In 4 Jahren ist er um 100 Kilo stärker geworden und in 4 Jahren macht man der 170 Kilo für 5er-Serien. Solid. Wird das funktionieren?
Vielleicht,
ja, aber ich behaupte mal, für den großen Teil der Normalverteilung, die es nicht gibt, wie wir wissen, aber für die allermeisten Menschen wird das nicht funktionieren. Also es wird schon funktionieren, für Wochen, vielleicht für Monate, aber wahrscheinlich nicht für 4 Jahre, wahrscheinlich wird der nicht und sicher nicht für 10 Jahre.
Ja, je weiter wir voranschreiten, desto exponentiell fällt die Wahrscheinlichkeit ab, dass dieses System gemäß ursprünglichen Plan aufgeht.
Genau, das heißt, wir haben irgendwo passiert etwas, gleicher Athlet, gleiche Steigerung, gleiches alles. Aber irgendwo passiert etwas, irgendwo verändern sich die Zusammenhänge und die Wechselwirkungen zwischen Training und Anpassung und Regeneration und Anpassungswiderstand und was auch immer. Und irgendwo funktioniert es nicht mehr. In einem simplen System, sogar in einem komplizierten System wird es funktionieren. In einem komplexen System, und wie du gesagt hast, jedes organische System ist komplex, müssen wir halt andere Dinge beobachten. Heißt das, dass dieser lineare Zugang schlecht ist?
In erster Linie nicht.
Nein.
So eine gute Heuristik, eine gute Annäherung, es zu probieren, es anzugehen, um dann darauf basierend Daten zu sammeln, Erfahrung zu sammeln, Feedback zu sammeln, um zu adaptieren und weiterzumachen.
Probe, Sense, Respond, there you go. Und Starting Strength, 3x5 mit Squat, Bench,
Deadlift,
drücken. Und das machen wir einfach so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Und im Idealfall hören wir auf, bevor der Athlet gegen die Wand fährt und Schulterpathologien entwickelt und Bandscheibenpathologien entwickelt.
Ich würde so jemanden übrigens empfehlen, auf Morphium einen Fighting Sport Wettkampf zu bestreiten.
Ja.
Random gerade, aber
anyway. Aber weil wir gerade darüber gesprochen haben. Ja, das ist halt die Welt, in der ich mich bewege. Aber,
du kennst ja uns Triathleten auch ein bisschen inzwischen.
Ihr würdet das genauso machen.
Ja, vielleicht nicht genauso, aber es ist schon auch. Ja. Ich erkenne übrigens wieder mehr den Wert darin. Also ich war vielleicht durch eigene Geschichten eher wieder auf der Seite, dass ich sage, ultra vorsichtig, ultra konservativ. Aber das ist auch nicht der Wahrheit letzter Schluss. Also gerade von der Modern Pain Science wissen wir einfach, dass also die ultra progressive Modern Pain Science würde dir sagen, es ist ja alles nur in deinem Kopf und es passt schon und du musst dann dein Mindset arbeiten. Aber es ist natürlich beides, es ist physiologisch und psychologisch. Und es ist nicht einfach, gell? Es ist nicht einfach. Manche Empfindungen musst du lernen, zu einem Teilgrad zu ignorieren, gell? Und das einzuordnen und diese feine Linie, das kann ich mir jetzt erlauben, das kann ich wagen, da kann ich vielleicht auch drüber gehen. Und bei anderen Sachen musst du sofort den Stecker ziehen. Das ist auch nichts, was dir ein Lehrbuch, eine Skala, ein kleiner Test, den du durchführst, irgendein Biomarker jemals beantworten wird können. Ja. Kurz noch.
Wobei semantisch würde ich dir kurz widersprechen, aber das immer wieder bei Semantik und Definitionen. Wenn du sagst, manche Dinge musst du ignorieren, ich würde das Wort bevorzugen, akzeptieren, als part of the game.
Ja.
There we go, Anglizismen. Diesmal bin ich es. Aber das Problem mit ignorieren ist, wenn ich es ignoriere, kann ich auch nicht darauf hören, wird es mehr, wird es weniger, wie verhält sich der Trend. Wenn ich es akzeptiere und irgendwo meine Systeme habe, okay, ich habe meine Skala von 1 bis 10, keine Ahnung, bis 4 ist es kein Schmerz, wie die Physiotherapeuten sagen.
Ja.
Wobei, was ist 4? Für dich ist 4 was anderes. Aber egal, ich habe meine Systeme, um das einzuschätzen, dann kann ich sagen, ich habe jetzt einen Schmerz von 3 oder ich habe einen Schmerz von 4 und ich habe einen Kampf vor mir. Und das ist mir wert, das akzeptiere ich, das übergehe ich jetzt. Aber ich ignoriere es nicht. Ich bin mir bewusst, dass es da ist und treffe eine Entscheidung auf Grundlage der Daten. Immer wenn ich etwas ignoriere, habe ich eigentlich auch keine Entscheidungsgrundlage mehr.
Bin ich bei dir? Bin ich bei dir? Als Anhänger der Pragmatiker würde ich dann vielleicht sagen, es gibt auf dem Weg zur Akzeptanz eine Zwischenstufe des Ignorierens. Ja. Weißt du, weil Akzeptanz, also das kannst du ja auf alles im Leben umwälzen, oder? Ob es jetzt körperliche Empfindungen sind oder Lebensumstände, zwischenmenschliche Beziehungsthemen, was auch immer. Akzeptanz ist so ziemlich, ja, nicht das Endgoal. Das Endgoal wäre die wunderschöne synthetische Lösung einer Sache. Aber Akzeptanz, sehr buddhistisch, oder? Oder auch sehr stoisch. Es ist erst einmal, wie es ist. Und ich lerne damit zu leben. Ich lerne daraus, meine Rückschlüsse zu ziehen und zu adaptieren, wie auch immer. Aber das ist schon ein sehr, sehr hohes Ziel. Und manche sind Lichtjahre davon entfernt. Und es kann, alles kann irgendwo seinen Platz haben. Etwas erst einmal zu ignorieren, auf die Seite zu schieben, kann ein Weg hin zur Akzeptanz sein, solange ich es irgendwann wieder raushole. Aus dem... Absolut. Ja, okay. Ja. Kurz, weil wir dann doch schon beim Training waren. Und du hast jetzt diesen Beispielathleten gezeichnet. Wenn ich in letzter Zeit, was wir öfters, Gott sei Dank jetzt immer öfters machen, ist jetzt nicht nur Trainingsplanung, Monatsplanung, Wochenplanung, wie auch immer, sondern wir nennen das Reassess. Und das war ein großes Anliegen von mir, weil ich Leute gerne eigentlich mehr Tools an die Hand geben will, dass sie das selber managen. Und ich glaube, wenn du jemanden gut ausbildest, so die Basics der Basics und ein bisschen Gespür für den eigenen Körper, dann macht er einen besseren Job, als ich es jemals könnte als sein Coach. Außer wir arbeiten 10 Jahre zusammen, dann ist diese... Anyway. Und in meinem Kopf ist das immer so, was ich probiere zu ermitteln oder dem mitzugeben ist, du musst einmal zwei, wenn jetzt jemand wirklich neu reinkommt, ich möchte mal einen ersten Halbmarathon laufen, einen ersten Triathlon oder ich habe in der Kindheit mal was gemacht, jetzt möchte ich ein neues Projekt angehen. Zwei Dinge, die du getrennt voneinander und trotzdem parallel lösen musst. Was ist tatsächlich mein Ziel? Und das Ziel kann sein, ich will laufen können oder ich will einen Halbmarathon in dieser Zeit laufen.
Lass mich raten, das zweite ist, warum will ich das?
Das geht für mich Hand in Hand.
Das geht für
mich
Hand in Hand.
Die Zieldomäne geht für mich Hand in Hand. Ziel, und das, das macht schon wieder komplex. Das ist oberflächlich leicht, weil ich, kurz nochmal oberflächlich, es ist Ziel, gleichzeitig parallel dazu Constraints, also Umfeld,
absolut.
Rahmenbedingungen, Ressourcen, das beides löst du und dann hast du es eigentlich schon geschafft, absolut. Weil dann hast du eine virtually unendliche Zahl von möglichen Herangehensweisen und dann ist Trial and Error und ja.
Perfekt.
Aber, genau, aber Ziel ist schon mal nicht ohne, weil Ziel ist eben einerseits, wenn du es jetzt, ich mag das Akronym nicht, aber weißt du, Smart Goals, das muss specific sein und timebound und bla bla bla. Anyway, sagen wir mal, das
wird es halt, meistens nicht sein, aber lassen wir die Diskussion nochmal,
Genau das, aber gleichzeitig geht damit natürlich einher, warum und was ist deine Grundmotivation? Und jemand sagt mir jetzt, er will diesen Halbmarathon in dieser Zeit laufen, aber ich spüre schon als Coach oder als erfahrener Mensch, der mit Leuten arbeitet, schon ein bisschen, gut, ich weiß nicht, ob das wirklich dein Ziel ist, steckt da was dahinter und dann kommt raus, dass das, was dahinter steckt, eigentlich in Konkurrenz mit dem eigentlichen Ziel stehen würde. Also da wird es schon unglaublich tiefenpsychologisch und ja, manche wollen damit arbeiten, manche nicht. Und Constraints ist auch nicht so leicht, oder? Weil Constraints und Ziele, ich sage gleich einerseits Constraints, also deine Ziele und deine Constraints, dein Umfeld, deine Ressourcen, musst du einerseits irgendwie getrennt voneinander ermitteln und die sagen dir dann in Kombination, wie du vorgehen sollst und gleichzeitig hängen sie natürlich trotzdem miteinander in Verbindung, ja? Weil gewisse Ziele wirst du nur mit gewissen Ressourcen erreichen und diese Ressourcen hast du nicht. Und dann stellt sich schon die nächste Frage. Okay, Ressourcen verändern, Lebensumstände verändern. Ich kann nur dreimal die Woche trainieren. Bist du sicher? Kannst du nicht ein viertes Mal dir Zeit nehmen? Na, da habe ich den Saufabend mit meinen Freunden. Okay, Saufabend mit den Freunden. Oder aber nein, das ist in Stein gemeißelt. Also was sagst du grundsätzlich zu dieser Überlegung? Einerseits simpel und andererseits wirst du dann aber schon unglaublich tiefenpsychologisch und schwierig.
Das ist für mich der Schlüssel. Das, was du gerade gesagt hast, ist im Wesentlichen der Schlüssel. Mhm. Zumindest 4 Themen, die ich da gern aufgreifen würde. Das Erste, was du gesagt hast, ist, okay, wir klären die Ziele und wir klären die Constraints. Mhm. Und das ist extrem schwer. Ja. Und der Rest ist Trial and Error. Mhm. Stimme ich dazu? 100%. Trial and Error funktioniert besser mit einem System, wenn ich nochmal zurückgehen kann zu unserem 80-Kilo-Athleten, der 70 Kilo beugt. Der beginnt jetzt mit Starting Strength, 3x5. Und einmal 5 Deadlift, hier dies, jenes. Wie lange lasse ich das in das machen? Hoffentlich nicht, bis er an die Wand fährt, sondern hoffentlich habe ich ein Trial-and-Error-System, mit dem ich schon weiß, dass wir etwas ändern müssen, bevor es knallt. Wie auch immer das im individuellen Fall aussieht, meine Session-RPE steigt unproportional, ich regeneriere nicht mehr gut, ich mache Plateaus bei der Anpassung, egal, aber es ist immer gut, wie du es vorhin gesagt hast, in der echten Welt zu zu reevaluieren. Und da sind wir ja auch wieder bei agilen Methoden in Wirklichkeit. Also bei Scrum hast du am Ende von jedem Sprint, also von jedem Arbeitspaket, ein Review, bei dem du mit dem Kunden besprichst, was weitergegangen ist und was die nächsten logischen Schritte sind. Reassessment, Reevaluation. Weil du dann immer nur sehr kurze Zeitpläne planen musst, nämlich genau den nächsten Sprint. Und nicht dieses klassische Modell hast von, wir sprechen heute und dann in 3 Jahren. Und dann stellt sich raus, dass ein halbes Jahr im Trainingsprozess schon ein Problem da war, das ich nie lösen konnte. Ganz wichtig. Und dieses Trial and Error Feedback Ding, dieser Feedback-Mechanismus, dass ich mir beim Trial and Error auch klar darüber werde, funktioniert es eigentlich? Wie gut funktioniert es? Wie du richtig gesagt hast, kann am Anfang ein Coach machen. Das ist ja auch Coaching im Wesentlichen, im Gegensatz zu Fachberatung. Erinnerst du dich, dass wir darüber mal eine Arbeit geschrieben haben im Studium?
Ja, tatsächlich. Oh mein Gott.
Ja. Wow. Ja, macht alles Sinn, oder? Coaching versus Fachberatung. Mhm. So viele Kopftreffer waren es nicht, wenn ich mich da noch erinnere. Genau das, richtige Fragen stellen und auch Methoden haben zur Evaluierung. Das ist das Schwierige an Trial and Error. Das war der erste Punkt. Constraints. Ich glaube, Constraints zu identifizieren ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Und wir haben darüber gesprochen, das letzte Mal, wie wir uns getroffen haben, tatsächlich sind Constraints nicht immer was Schlechtes, sondern gerade im Skill-Coaching bin ich weggegangen von dem, wie Grappling traditionell unterrichtet wird. Und ich arbeite sehr viel mit Constraints, allerdings mit bewusst gewählten Constraints. Also ich schränke meine Athleten in ihren Möglichkeiten bewusst ein, um sie zu zwingen, sich selbstständig und selbstorganisiert mit den Teilaspekten zu beschäftigen, die ich gern hätte, aber ihnen auch den Raum für Trial and Error zu geben, um ihre Lösungen zu finden, weil ihre Lösungen sind vielleicht anders als meine, wie du vorhin gefragt hast, wie groß ist mein Athlet? Ja, wie groß ist er, wie stark ist er, was passiert in der Birne, wie beweglich ist er, dies, jenes. Das heißt, dieses ganze Thema Constraints kann sehr strategisch genutzt werden und das ist das, was ich gerade auch als Skill-Coach sehr forciere, dieser ganze Constraints-Led-Approach und diese Ecological Dynamics-Sache. Das hast du auch schon angesprochen. Dass
wir das ist Athleten. Halt so viel komplexer und schwieriger, als was mit dem wir zu kämpfen haben. Ja. Jetzt, wo wir mehr in Hyrox reingehen, wird das auch eine Sache sein, mit der ich mich ein bisschen mehr beschäftigen muss. Weil du hast halt diese Arbeitsgeräte, wie den Schlitten, den du drücken oder ziehen musst. Und deine Lunges, die du machen musst mit dem Gewicht drauf. Und deine Wallballs. Also da wird Skill plötzlich wieder mehr ein Thema. Ja. Was ich bis jetzt noch sehr convenient für mich ausgedrängt habe. Weil da kann ich mich zumindest auf Jahrzehnte der wissenschaftlichen Literatur berufen, die sagen, es gibt keine optimale Lauftechnik. Auch Sachen, die rein biomechanisch eigentlich als Scheiß gelten, können in der echten Welt funktionieren. Muss nicht, aber kann. Und das ist dann für mich die Ausrede zu sagen, gut, greife ich nicht mit der Kneifzange an. Figure it out for yourself. Oder geh halt zu einem anderen Experten von mir aus, wenn du das herausfinden willst. Da wird es jetzt schon schwieriger. Und das ist das, wo ich vielleicht, ja, wo wir vielleicht noch das eine oder andere Gespräch in Zukunft haben werden müssen.
Sehr gerne.
Weil das ist natürlich ein unglaublicher Playground. Also du beschreibst hier, du, also Grappling, Kämpfen am Boden.
Und im Stand.
Oder
für mich ist auch Ringen, Grappling.
Okay, genau. Aber Leute in Positionen bringen, aus denen sie gerne raus wollen und dann aufgeben oder wo du ihnen sonst halt was brechen würdest, um dann zu siegen. Und das ist natürlich, das hat Freiheitsgrade unendlich hoch 10. Also wir wissen, es gibt ja unterschiedlich große Unendlichkeiten. Wenn ich sage, beim Laufen sind die Freiheitsgrade biomechanisch und so weiter schon unendlich, dann sind sie bei sowas unendlich hoch unendlich. Und da ist das ein toller Ansatz, den du jetzt eher neu verfolgst. Also
ja, seit unserem letzten Camp.
Ja.
Das letzte Mal bei dem Podcast habe ich das Camp, glaube ich, angeteasert. Mhm. Das war so mein Testrun und ich habe überwältigend gutes Feedback bekommen. Und seitdem machen wir das zu 90%. Ich bin noch nicht 100%ig firm in diesem Ansatz. Also auch ich entwickle mich als Coach weiter, aber das ist ja
wunderbar, auch
irgendwo wichtig.
Ja.
Was halt noch dazu kommt, du hast gesagt, es gibt diese Geräte beim Hyrox, was halt beim Grappling oder auch beim MMA, was ja mein eigentliches Forte ist, dazu kommt, ist ein Gegner, der auch nicht predictable ist, der einfach Dinge macht, mit denen du jetzt einmal umgehen musst.
Und das ist, was macht er Dinge, um zu verhindern, was du machen willst.
Also, ja, das ist im Idealfall.
The Audacity, was?
Ja, Wahnsinn. Also Constraints und Constraint-Led Approach, ganz interessantes Thema, können wir uns auch gerne unterhalten. Dann hast du gesagt, diese Sache mit, hat er vielleicht nur dreimal die Woche Zeit zu trainieren, weil er das vierte Mal saufen geht. Mhm. Das ist natürlich die eine Variante als Vater mit einem Fulltime-Job und einem Verein, den ich leite. Und irgendwie möchte ich dann auch mein eigenes Training organisieren, kann ich sagen, dreimal die Woche trainieren ist, da kann man schon viel machen.
Solide.
Ja? Das ist nicht so, man sich jetzt trainieren muss und sagen muss, ich kann nur dreimal die Woche. Nein.
Mit
ein bisschen Intelligenz.
Ja. Und da ist auch so ein unglaublicher Graben zwischen den Leuten, gell? Ich habe natürlich immer noch diese performanceorientierten Triathleten im Kopf, die vernichtet dich anrufen, wenn sie halt in einer Woche mal nur 8 Trainingsstunden zusammenbekommen haben, verteilt auf 4 bis 5 Tage. Und dann hast du den Anfänger, der sich auf einen 10 Kilometer Halbmarathon vorbereitet und ja, 1 bis 2 Mal die Woche werde ich schon hinkriegen, vielleicht ein drittes Mal und den muss dann ein bisschen darin pushen, vielleicht dann doch ein drittes Mal unterzukriegen, was auch kein Muss ist, aber so ein krasser Graben.
Man muss halt immer überlegen, was ist das Ziel, wie du gesagt hast, und was ist es mir wert, deswegen auch das Warum. Und ich meine, na klar, wenn es mein Ziel ist, im Cage zu kämpfen, dann sollte ich mich gut vorbereiten. Und wenn ich einen Ironman laufen will, sollte ich mich wahrscheinlich auch mit mehr als 2 Einheiten die Woche vorbereiten. Ja. Wenn mein Ziel ist, gesund alt zu werden oder Zivilisationskrankheiten abzuwehren, ist mit 3-mal die Woche viel, viel getan.
Ja.
Sehr viel.
Ja.
Basics.
Mhm. Don't let perfect be the enemy of good enough, oder?
Genau.
Aber das Gegenteil natürlich auch. Wenn du Excellency willst, dann don't let good enough stand in the way of Excellency. Also,
absolut.
Wie immer im Leben gegenteilige Aussagen, die beide gleichzeitig wahr sind. Ja?
Und da ist das Interessante, Ambiguity, VUCA-Welt. Ja? Es gibt einfach das oder das. Mhm. Es gibt das und das. Mhm. Wobei Aussagenlogik ja das oder das wahr ist, wenn einer von beiden wahr ist. Also aussagenlogisch ist ein oder ja auch dann wahr, wenn beide wahr sind. Aber das ist der Techniker, mir entschuldige bitte. ich habe die anderen 2 Punkte vergessen, aber zumindest ist das Ding mit...
Ganz kurz, Techniker-Mindset. Ich meine, ich lese unglaublich gern, habe unglaublich gern gelesen Ian McGilchrist, Psychiater, studierter Mediziner, Neurowissenschaft, Philosoph, ein richtiger... Einer der wahren, wie sagt man, Universalgelehrten unserer heutigen Zeit. Und der lässt sich auch sehr gern mitunter, weil er viele Inspirationsquellen hat, von den östlichen Dings inspirieren. Und der sagt immer, es gibt either or, es gibt both and. Und die wahre Wirklichkeit ist either or and both and. Also, weißt du, was ich meine? Es ist nicht so, dass entweder oder, es kann beides sein und es ist entweder das oder das. Nein, es ist beides gleichzeitig. Was macht das mit deinem Techniker-Mindset? Weil das ist ja dann die ultimative Paradoxie. Aber ich glaube, das ist das Leben.
Ich denke, das ist das Leben.
Ja. Also du kannst was damit anfangen.
Ich kann was damit anfangen.
Wunderbar.
Ja, ich bin ja auch nicht nur Techniker.
Ja,
ich bin ja auch Coach und Kampfsportler. Und
dann,
wie du weißt, auch mit verlässlicher Philosophie sehr, sehr viel.
Ich sehe dich da vor mir. Ich sehe TU, ich sehe den MMA-Kämpfer. Ich schiebe dich einfach gerne in den Bucket. Ein bisschen reduzierter Kämpfer.
Ja. Also. Ja. Das mag sein. Ich hatte ja das Privileg sozusagen, dass mein langjähriger Freund, Mentor und Trainer, der Ronny, sehr hart daran gearbeitet hat, den Transfer der fernöstlichen Philosophien, aber nicht nur, sondern auch Stoizismus, in unser Setting zu schaffen, das heißt in unsere Zeit, zu unseren Anforderungen. Und was er auch immer gesagt hat, ist, es ist schon cool und okay, in Zen-Kloster zu gehen, um dort bei Wahlgesang die innere Ruhe zu finden. Es ist halt leicht.
Live-Wahlgesang, oder? Die haben einen Wal an der Wand hängen.
Wahrscheinlich.
Der alle 10 Minuten gepokt wird und dann, ja, Gott sei Dank.
Aber es ist halt leicht.
Mhm.
Es ist extrem simpel.
Ja.
Die Kunst besteht darin, die Essenz davon zu nehmen und in unserem hektischen, dualistischen, teils komplexen, teils chaotischen Leben doch so durchzusetzen, dass es für uns funktioniert.
Ja, das ist dann die wahre Kunst, weil einerseits, wenn wir jetzt wieder zu meinem, es ist ja nicht mein Modell, aber das, was wir gerade besprochen haben, was ich dir skizziert habe, auf der einen Seite ist es irgendwie so simpel, okay, passt, was hättest du denn gern? Und wenn du Bonuszeit hast, überlegst du, warum du es eigentlich willst, aber lass uns das mal außen vor, was hättest du denn gern? Und was sind deine Constraints? Okay, passt. jetzt habe ich im Hinterkopf schon all diese anderen Themen und all das, was mitspielt, ist in meinem Kopf und das alles so, so dermaßen komplex ist. Und ich finde, es ist eine Sache, mit der ich selber auch teilweise kämpfe, ja, dass ich die Komplexität der Welt in meinem inneren Auge habe, auch informiert von sowas wie Quantenphysik, die ja sagt, auf der fundamentalsten Ebene der Welt, der Wirklichkeit, so sehr wir es messen und bestimmen können, bricht alles zusammen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass die Welt, unsere komplexe Welt im Kern ambiguous, zweideutig etc. nicht bestimmbar ist. Und gleichzeitig kommt natürlich dann der Punkt, wo du sagst, okay, hier ist dein Plan. Hier ist deine erste Woche, du gehst jetzt Montag laufen, du gehst Mittwoch laufen und Sonntag machst Krafttraining. Und das ist dann so ein bisschen die Challenge für mich selber, gell? Also ich finde, es ist wichtig und gut, diese Komplexität da parat zu haben und sich ihrer bewusst zu sein, weil dann überrascht dich auch nichts. Dann überrascht es dich nicht, wenn dich der Athlet anruft und dir von Dingen erzählt, die überhaupt keinen Sinn ergeben in deinem Kopf, in deinem Modell. Aber na klar, das ist eine Sache, die jetzt gerade aufkommt. Passt, wie gehen wir damit um? Aber gleichzeitig braucht er natürlich den Plan, mach er mal.
Voll bei dir. Ja. Da sind wir wieder bei unserem 80-Kilo-Athleten, der 70 Kilo beugt. Der Starting Strength macht meinetwegen, 3 Sets of 5, ist mir egal. Solange bis uns unser Feedback-Mechanismus, wie auch immer dieser designed ist, sagt, es wird Zeit, was zu ändern. Mhm. Linear funktioniert nicht mehr. Dann werden wir vielleicht auf irgendwas wie ein 5-3-1 wechseln. Mhm. Und das wird auch eine Zeit lang funktionieren, bis wir merken, es funktioniert nicht mehr. Mhm. Weil es gibt so Dinge wie Heterochronizität, verschiedene biologische Teilsysteme regenerieren unterschiedlich schnell, bipapo. Dann geht es wieder ein Trial and Error und ausprobieren und individualisieren. Die meisten Anfänger, glaube ich, brauchen noch nicht viel individualisieren. Die sollen einmal die Basics machen, von denen wir wissen, empirisch, dass sie funktionieren. Aber wie du sagst, nach oben hin wird die Luft dünn. Das heißt, irgendwann wird man dann anpassen müssen. Und vielleicht komme ich dann in meinem 5-3-1 drauf, ich könnte noch ein zweites Mal beugen. Vielleicht könnte ich nicht ein zweites Mal deadliften. Ich probiere es aus, tut mir das zweite Mal beugen gut. Trial and Error, ganz viele in einer komplexen Welt und es kann sich verändern, je nachdem, wo ich bin, wie meine Rahmenbedingungen sind. Vielleicht verändern sich meine Constraints. Mhm.
Und das ist immer so leicht gesagt, gell? Weil ich bin 1.000 Milliarden% auf deiner Seite, speak the same language, wie der Japaner sagt. Und wenn es dann im echten Leben dazu kommt, dass ein Jahr mit einem Athleten was super funktioniert hat und dann geht es langsamer dahin, seine Biologie ändert sich in einem Jahr jetzt nicht vielleicht so sehr, Lebensumstände ändern sich. Ich kämpfe dann trotzdem als Person damit, jetzt dieses tolle Programm, was wir mal aufgebaut haben, dann ein bisschen oder auch mal krass anzupassen. Es tut mir innerlich ein bisschen weh, dieses tolle Ding, was wir jetzt designt haben, in einem jahrelangen Prozess, der ja schon Trial and Error war, dann mit noch mehr Trial and Error wieder reinzufahren. Also es ist dann schon eine Challenge, finde ich.
Aber was ist die einzige Konstante, laut dem E-King?
Ja, ich glaube, das ist, dass alles noch mehr konstant ist. Nein, der Wandel natürlich. Der Wandel.
Und das müssen wir akzeptieren als Menschen.
Ja, ich sag nur, also es ist, ich finde das wichtig auch, manchmal finde ich es wichtig, das auch mitzuerwähnen. Auf der intellektuellen Ebene sind diese Prinzipien dann doch irgendwo einigermaßen leicht verstanden, manche mehr, manche weniger. Aber als verkörperte Wesen in der echten Welt spürst du dann trotzdem auf die Resistance. Und da spürst du einfach, dass wir als menschliche biologische Organismen einfach gewisse Dinge sehr, sehr wertschätzen. Und das ist halt Predictability, Gleichheit zu einem großen Grad.
Was beides irgendwo eine Illusion ist, was auch eine Illusion ist.
Ja, eine wunderschöne, comfortable Illusion.
Wahnsinn.
Aber wir streben der nach. Wir streben halt dieser Sache auch nach. Absolut. Das passt ja auch. Es kann ja ein schöner Nordstern sein. Aber ich will nur das öfters einmal auch nach außen tragen und erwähnen, weil um einfach zu sagen, hey, obwohl wir so leben, hoffentlich und unser Bestes tun, es zu praktizieren, ich finde es hart. Ich finde es trotzdem hart.
Es ist hart, ja. Du hast recht. Aber weil du den Nordstern erwähnst, ich bin mir nicht sicher, ob wir das beim letzten Mal schon besprochen haben, aber die Wikinger sind bis nach Nordamerika gekommen. In der Antike wurde fleißig Seefahrt betrieben mit völlig falschen Modellen. Flache Welt, dies, jenes. Das heißt, wenn wir da wieder im Pragmatismus unterwegs sind, wenn du etwas machst und du berücksichtigst jetzt nicht alle Facetten der Komplexität und dies und jenes, aber du kriegst die Resultate, die du haben willst, dann ist doch alles gut.
Dann ist alles gut, außer du hast einen riesigen Instagram-Account und erzählst der Welt, dass das ja all along der Ansatz war, der für alle gilt. Und weil du super toll ausschaust und jacked as fuck bist, glaubt es dir auch jeder und fährt sich dann selber gegen die Wand.
Ja, was uns zurückbringt zu Kinefin Framework. Wir haben 5, beziehungsweise in manchen Grafiken nur 4, wenn wir diese Order auslassen, Quadranten von Problemen. Und wir neigen als Gesellschaft dazu, Vorsicht, jetzt wird es philosophisch und bis zu einem gewissen Punkt politisch, aber nicht parteipolitisch, keine Sorge, weil davon bin ich auch entfernt. Aber wir neigen als Gesellschaft natürlich schon dazu, in einer komplexen Domäne nach simplen, und wenn es schon nicht simpel ist, dann bitte zumindest komplizierten Lösungen zu suchen. Und das funktioniert nicht, weil diese Akzeptanz, nicht das Ignorieren, aber die Akzeptanz der Tatsache, dass wir vieles nicht wissen. Und damit meine ich nicht dich und mich, wir sowieso, aber auch als Spezies, wir wissen vieles nicht und wir können auch die Zukunft nicht vorhersehen. Zuerst müssen wir uns darüber im Klaren sein, um anzuerkennen, dass wir in einer komplexen Domäne leben. Und erst dann können wir die geeigneten Mittel wählen.
Die uns nicht paralysieren darf. Also ich mache da sehr viel Selbsttherapie gerade. Das ist anscheinend meine Grundveranlagung im Leben. Ich habe so ein Devil's Advocate Mindset.
Okay.
Also du erzählst mir A und mein Kopf, ob ich will oder nicht, unterbewusst rattert, um mit Dingen daherzukommen, warum das ja aber nicht immer stimmen muss, warum das nicht so ganz stimmt und was die Gegenpositionen sind.
Perfekt.
Dann könntest du aber fünf Minuten später könntest du dann über B reden, als selbe Person, und mein Kopf rattert, warum aber A auch ganz geil ist, was du ja gerade vorher erwähnt hast. Also das ist so mein innerliches Ding. Ich wäre zum Beispiel super, um in einer festen Investmentbank oder in einem fetten Immobilien-Developer irgendwie diese kleine Stimme zu sein, die immer wieder nervt und sagt, hey, aber, was Leute hassen.
Was ganz wichtig ist.
Was super wichtig ist. Und deswegen heißt es ja auch Advocatus Diaboli, den mag keiner, den will eigentlich keiner. Aber er ist sau wichtig. Wenn es aber nur solche Leute gibt wieder, dann ist man, und das ist die Kritik oft von meinem Vater an mir, ja, dann geht nichts weiter. Mach doch mal was. Also die beste Entscheidung, also die schlimmste Entscheidung ist die, die nicht getroffen wird. Die beste Entscheidung ist die, die getroffen wird. Mach einfach mal was.
Wobei, handeln durch Nichthandeln, ja. Auch dadurch, dass ich nicht handle, handle ich was. Du wirst lachen, es gibt ein Video von mir, das haben wir damals mit dem Ramon Rigoni in dem ich genau das als meine Rolle in dieser Organisation, in der ich da damals Coach war, festlege, dass ich grundsätzlich versuche, die Gegenstimme zu sein, weil irgendwer muss dagegen sein. Sonst wird es dieser, um einen Anglizismus zu bedienen, so eine Bubble oder eine Echo Chamber, wo jeder das Gleiche sagt. Und das ist gefährlich. Aber du hast recht, das dürfen nicht alle.
Genau, das dürfen nicht alle und es sollte auch lieber die Minderheit sein. Ja? Also es sollte weniger von diesen Leuten geben, als es andere gibt. Ja, sind wir wieder bei einer gewissen Normalverteilung von so psychologischen Traits, ist schon auch wichtig. Und jetzt eine Sache, die mich verwundert. Vielleicht siehst du es ja anders. Vielleicht bin ich ja in meiner Bubble und sehe das falsch. Aber die Welt ist komplex. Punkt aus Ende. Und es gibt auch Domänen, die nicht so komplex sind. Anyway. Und dann hast du halt Wissenschaftler. Und die Wissenschaft ist nicht the be-all, end-all. Wissenschaft ist ein unglaublich geiles Werkzeug, um zu Erkenntnissen zu gelangen, um aus diesen Erkenntnissen dann auch tatsächliche Dinge, Produkte, whatever abzuleiten, die uns als Spezies was bringen, die irgendwann, whatever. Es ist ein Werkzeug unter vielen und es hat seine Limitationen. Anyway, so der Wissenschaftler, der in meinem Kopf lebt, der archetypische Wissenschaftler, der weiß das und der weiß auch, wie komplex die Welt ist und der weiß auch, wo die Grenzen sind. Und er hat ganz viel Achtung vor diesen Sachen, vor der Komplexität und vor der Uncertainty und passt deswegen auch auf, wie er Dinge sagt, was er sagt und sagt auch immer in einem Nebensatz, aber Obacht, muss nicht sein, könnte anders sein, etc. So, und bin ich deppert, aber passiert das einfach immer weniger und immer weniger auf uns so hoch angesehenen Wissenschaftlern, die da draußen uns über alle möglichen Themen Gesundheit, geopolitischen Sachen, ja, wir wollen nicht zu weit ausholen jetzt, aber sehe ich das selber falsch, dass so vor allem namhafte Wissenschaftler, die viel in Medien sind, das irgendwie nicht so gut rüberbringen am Ende des Tages und auch sehr viel Certainty verkaufen wollen, die uns ja gut tut, die uns ja gefällt?
Ich möchte mich in der Analyse auf die Sportwelt begrenzen, weil wie du sagst, jetzt in geopolitische Themen zu gehen.
Bleiben wir in
unserer Domäne. Ich glaube, wir haben es mit mehreren Dingen zu tun. Mit mehreren Dingen. Vorweg glaube ich, oder bin ich überzeugt davon, dass die wirklich namhaften Sportwissenschaftler, Researcher, wie du sie nennen willst, oft so ein bisschen einen Rockstar-Status haben und den auch ausnutzen, indem sie entsprechend Touren und Seminare verkaufen und gutes Geld machen abseits ihrer akademischen Karriere damit, dass sie bei diversen Konferenzen etc. ihr Zeug präsentieren. Ich war zum Beispiel einmal selber Vortragender beim polnischen Strength and Conditioning Verband, bei ihrem Hypertrophie Summit, im Wesentlichen Hypertrophie-Konferenz, wo ein sehr, sehr namhafter Wissenschaftler eingeladen wurde, der zum Thema Hypertrophie sehr, sehr viele kontroverse Themen.
So ein dezent, glatzerter, gar nicht allzu jacked Herr, ja, mittleren bis älteren
Aber für Alters. Sein Alter schon gut benannt.
Ja.
Ja, ja. Ja, genau. Der zum Teil wird sehr kontroversielle Themen in seine Paper schreibt, sehr definitiv und auch in Podcasts und so weiter oft sehr definitive Statements von sich gibt. Jetzt in letzter Zeit auch schon wieder zurückgerudert ist im Papers, aber halt mit verschiedenen Aussagen Furore gemacht hat und dadurch durch die Welt getourt ist, um seine Ergebnisse jetzt und seine Ableitungen zu präsentieren. Und vor Ort hat das anders geklungen. Also vor Ort war das sehr, so wie du es erwartest, stereotypisch. Es kommt darauf an, hier, dies, jenes, es kann so oder so sein. Aber für sowas lädt dich niemand als Speaker zu so einer Konferenz ein. Also ich glaube, wir haben sehr stark diesen, ich glaube, viele Wissenschaftler haben eine sehr starke Motivation, Geld mit ihren Ergebnissen zu machen. Es gibt aber einen anderen, der sehr viel über den Hip Thrust geschrieben hat, der sich selber als den Erfinder der Hip Thrust bezeichnet und der dann Studien gemacht hat, die praktisch aussagen, dass über die Hip Thrust einfach höher springen, schneller sprinten und das ist die beste Übung, besser als olympisches Gewichtheben und Kniebeugen und dies und jenes. Wo viel Evidenz dagegen spricht, auch Studien danach, das nicht mehr replizieren können. Wir haben generell eine Replication Crisis, also ganz viele von den Ergebnissen, die irgendwer findet, findet nie wieder irgendwer anderer.
Beziehungsweise, aber was du fast immer siehst, ist so ein Einpendeleffekt. Gell? Es gibt diesen First-Founders-Effekt, ja, die ersten Sachen, die ja mal signifikant aufscheinen, sind ja ganz groß da. Sachen, ja, die in vornherein nicht signifikant und nichts was bringen, werden sowieso nie gepublished und so. Und dann hast du so einen Einpendeleffekt, die nächste findet vielleicht weniger, die nächste findet ja gar nichts. Und meistens geht es dann irgendwo um das Mittelmaß herum, wo du sagst, vielleicht slightly positive, slightly negative, aber nicht das, was der First-Founders-Ding
ist. Ja, und genau hat. Das ist das dritte Problem, das ich identifizieren wollte. Null Studies haben es halt auch schwer gepublished zu werden. Ich hatte jetzt auch dieses Jahr ist ein Paper erschienen, das ich gemeinsam mit dem Professor Wirth publiziert habe, in dem wir die Limitationen unserer Studie sehr, sehr genau darstellen und wir haben auch Reviewer-Feedback bekommen, in dem noch einmal gebeten wurde um Klarstellung zu diversen Limitationen, wo wir echt überzeugt davon waren. Wir haben das, also da waren schon zwei Absätze zu einer Limitierung und da wollte es dann aber noch ein bisschen genauer haben, bitte. Der Peer-Reviewing-Prozess sollte eigentlich dazu führen, dass es diese definitiven Antworten und dieses Verzichten auf Limitierungen nicht gibt. Es ist eigentlich eine Sicherheitsmaßnahme, aber es gibt halt mehr Publikationen denn je. Eine wahre Flut an Publikationen, wo auch viele dabei sind, die einfach nicht besonders gut sind.
Lass es uns horrend scheiße nennen.
Lass es uns horrend scheiße nennen. Es gibt auch mehr Journals denn je, die einfach gutes Geld damit machen, dass sie Dinge drucken, die in deinen Worten horrend scheiße sind, ohne Reviewing-Prozess, solange die...
Es gibt Studien, die rausgehaut werden, die unglaubliches Public-Interesse bekommen, die dann retracted werden, weil es dann doch eine Community gibt von Leuten, die vielleicht dann nachgraben, auch wenn es ein accepted peer-reviewed paper ist. Und dann kommen die Leute drauf, huch, da ist uns ja was unterlaufen, ist doch alles nicht so gut. Retracted. Passt, dann schaut man sich nach, wie viele Leute haben die ursprüngliche Studie gelesen, wie viele geile Social-Media-Influencer haben darüber berichtet, die auch als die Guten und die Namhaften genannt werden. Und wie viele haben sich das angeschaut, dass es retracted wurde, dass es nicht mehr da draußen sein sollte, weil widerrufen wurde, was da drin steht. Ein Bruchteil, ein Zehntel, ein Zwanzigstel, ein Hundertstel. Was ist noch in der Welt? Die Message, die in den Köpfen der Leute gelandet ist. Was ist nicht in den Köpfen der Leute? Ah, war doch nicht so. Naja.
Naja, aber das ist ein großer Punkt. Das ist ein großer Punkt, dass auch dieses, um wieder einen Anglizismus zu bedienen, auch wenn das deinen sprachpatriotischen Zuhörern vielleicht nicht gefällt, aber diese Science-Communication-Sache ist ja grundsätzlich etwas Gutes. Dass es Leute gibt, die zumindest von sich selbst der Meinung sind, sie können Studien lesen. Ich bin mir bei vielen Influencern nicht sicher, ob sie... Nein, falsch. Ich bin mir sicher, dass sie nicht verstehen, was da steht. Es tut mir leid, aber mich kotzt die Influencer-Welt so an. Ja. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Aber es gibt ja auch seriöse Science-Communicators, die... Das Problem ist, was ist die Aufgabe von einem Science-Communicator? Naja, die Dinge einfacher verdaubar zu machen, leichter aufs Wesentliche, blibabo. Und da gehen viele Nuancen verloren, da gehen Limitations verloren.
Das ist ein inhärentes, nicht wegbringbares Problem, gell? Also toll, dass es 5 bis 10 Minuten Podcasts zu einem Thema gibt, wo ein Wissenschaftler dir ein komplexes Ding erklärt. Cool, dass die Öffentlichkeit jetzt darüber Bescheid weiß. Blöd, dass 99,9% der Nuancen untergehen, die halt dann alles in einen anderen Kontext rücken, die alles ein bisschen in ein anderes Licht rücken. Und ja, das ist ja eigentlich der Prozess einer wissenschaftlichen Ausbildung. Zuerst einmal, also das Dunning-Kruger, den Dunning-Kruger-Schlitten und Waterslide bis zum Ende zu riden und auch in dieses Valley of Despair reinzufallen, wo du dich echt einmal fragst, okay, was ist das, ist dieser Tisch überhaupt real? Hallo, Entschuldigung, wer bin ich?
Konstruktivismus.
Man landet am Ende des Tages immer wieder beim Konstruktivismus.
Furchtbarerweise, ja, aber...
Aber es ist ja auch okay. Also ich bin inzwischen der Hardcore-Meinung und ich habe das auch in einem unserer Live-Vorträge gesagt und ich werde es hoffentlich nicht müde werden, weiter zu sagen, bis ich drauf komme, dass es vielleicht Bullshit ist. Aber ich sage, wenn es auch ganz persönlich um euch geht, um Ernährung, um euer Sportprogramm, wie ihr gesund lebt, Schlaf, schieß mich tot. Ihr habt 2 Möglichkeiten in meinen Augen, sehr reduziert. Aber das ist halt meine Hardcore-Aussage. Entweder ihr widmet euch diesem Thema. Ihr grabt euch ein, was es an Erkenntnissen gibt. Ihr schaut euch an, was die Trendmustertendenzen sind, die über Jahrzehnten der Forschung oder was auch immer, oder auch altem Wissen aus der Vergangenheit, was halt da ist. Und ihr siebt es durch und ihr schaut euch an, wie widersprüchlich das eigentlich teilweise ist. Und ihr experimentiert mit euch selber, um die Trends und Muster und Tendenzen für euch selber abzuleiten. Das ist ein richtig intensiver Investmentprozess. Ihr könnt es gerne machen, aber seid bitte bereit, dass ihr das dann im Kruger-Ding durchfahrt, dass ihr auch deprimiert und frustriert sein werdet, aber... Das ist halt der Preis, den ihr dafür zahlt, euch da richtig rein zu investieren. Oder Option B, ihr ignoriert alles. Ihr ignoriert alles, was es gibt, schaut, was euch gut bekommt, was immer schon funktioniert hat, was nicht mehr so gut funktioniert, macht es ein bisschen selber rum und passt schon. Weil ich glaube, diese Zwischenwelt, sich bei ein paar Leuten was anhören, sich ein bisschen hier und da was abschauen, entweder du kommst halt Roulette-Rad zu guten Leuten. Und ich vergleiche das immer, das ist wie wenn man Roulette spielt und nicht mal weiß, ob man gewonnen hat. Die Kugel fällt irgendwo rein, ich komme halt auf diese 5 Accounts, ich komme halt auf dieses Buch, ich komme halt auf den Podcast. Okay, und was mache ich jetzt damit? Ich habe ja keine Ahnung, ob das jetzt ein okayer, gesunder, basic Ansatz ist, mit dem man nicht viel falsch machen kann, der einfach First Principles orientiert ist, oder ob das schon abgehoben auf der 5. Ebene der Abstraktion irgendwas ist, was ja für 1% der Leute, 5% der Leute funktionieren kann. Also das ist mein Hardcore-Ansatz heutzutage. Nimm es in die Hand. Die Zeit, die Ressourcen, das Investment, dich wirklich damit zu beschäftigen. Oder ignoriere alles und hör auf dich. Was sagst du?
Wo du das Thema Ernährung erwähnst, ich schlage Option C vor. Marc und ich haben ein Buch zum Thema Ernährung geschrieben.
Halt bitte nochmal schön gerade vor deinen Kopf, so richtig. Ja, so auf der Seite, dass man alles sehen kann. Nein, ich meine so seitlich. Halt so seitlich ein, dass man alles... Transformation Handbook.
Bei dem, ein Buch. Interessante Geschichte zu dem Buch. Dieses Buch zielt darauf ab, einerseits die absoluten Basics, First Principles, sofern es wirklich First Principles sind, weil wir wissen, dass Ernährung noch furchtbarer ist als Sport in der Hinsicht. Aber so absolute Basics, was ist eine Fettsäure, was ist ein Protein, wofür brauche ich es? Welche Arten von Fettsäuren gibt es, in welchem Öl finde ich welche Fettsäuren, etc. Also ein kurzer Abriss der absoluten Basics zum Thema Ernährung. Das reicht natürlich nicht, weil wie du richtig sagst, was entscheidend ist und ich glaube, was auch das Fazit bis jetzt war, war der Trial-and-Error-Prozess, der in einer komplexen Welt Sinn macht. Das heißt, wir haben einerseits sehr einfache Diagramme und sehr einfache Baukastensysteme, um sich seine Ernährung bedarfsgerecht an sich individualisiert anzupassen. Und andererseits bieten wir halt auch ein Thema, das da heißt Monitoring, wo es darum geht, wie sollte denn Trial and Error aussehen und welche Methoden habe ich, um zu schauen, einerseits in der Realität, wie funktioniert das Ding, andererseits Konstruktivismus, wie funktioniert es in meinem Kopf. Wir wissen, es gibt also Ziele, Ergebnisziele und es gibt Prozessziele und manchmal trust the process, manchmal ist es gut genug, Prozessziele zu verfolgen, ohne jetzt, und manchmal braucht man die Prozessziele, wie du es vorhin gesagt hast, nicht sowohl, nicht entweder oder, nicht sowohl als auch, sondern entweder oder beides, und sowohl als auch, beides. Und wie sind meine Feedback-Mechanismen, wie passe ich meinen persönlichen Zugang an, wenn ich ein Ziel vielleicht nicht erreiche, an welchen Schrauben kann ich drehen, um es für mich persönlich zu individualisieren und um mein Ziel dann doch mit dem zu erreichen, was für mich funktioniert. Wie gesagt, das Ganze zielorientiert, prozessorientiert, mit ganz einfachen Methoden. Dazu dann noch kleine Hilfsthemen oder wie soll ich sagen, Guides, also praktische Ratgeber zu wesentlichen Themen wie Eating on the go. Was mache ich, wenn ich halt die Constraints habe? Wir haben heute auch schon über Constraints gesprochen. Ich kann halt nicht dreimal am Tag zu Hause Huhn mit Reis und Brokkoli kochen und ich kann auch nicht die ganze Zeit mit Tupperware und Huhn, Reis und Brokkoli unterwegs sein, sondern ja, ich bin halt manchmal unterwegs. Don't let perfect be the enemy of good. Und manchmal muss ich on the go essen oder manchmal kann es halt nur ein Shake sein oder dies oder jenes. Mhm. Das heißt, Option C, Transformation Handbook und Nutrition Guides.
Jeder Marketing-Guru auf der Welt verneigt sich, wie du diesen Twist gefunden hast und dieser shameless Plug. Ich dachte, du kommst her, wir reden über Gott, die Welt und wie das Photon entstanden ist und dann pluggst du einfach dein Transformation Handbook. Nein, all jokes aside, das ist halt die Sache. Ich kenne dich jetzt doch schon ein paar Jährchen. Wir haben so viele Unterhaltungen geführt. Wir sind, glaube ich, beide, wir agreeen hoffentlich miteinander, dass wir einigermaßen gut orientiert sind, dass wir uns an den First Principles orientieren und mit Fingerspitzengefühl an einzelne Leute rangehen. Das heißt, ich weiß, weil ich dich jetzt schon ein Zeitel kenne und weil wir so viel Zeit miteinander haben, dass das ein solid Ding ist. Dass da wenig bis gar kein Bullshit drinstehen wird, dass es die Fundamentals sind, gesprinkelt, wie du gerade gesagt hast, mit sehr pragmatischem, was mache ich denn jetzt? Wie kann ich jetzt wirklich Step by Step vorgehen? Und was ja essentiell ist, deswegen so geil, dass ihr das drin habt, wie kann ein Anpassungsprozess ausschauen? Ja? Weil, dass du jemanden ins Gesicht sagst, mach einmal und pass dann an, ich habe ja schon nicht gewusst, wie ich starten soll, woher soll ich jetzt wissen, wie ich anpassen soll? Und auch da ein Wegweiser, wie man es machen kann. Jetzt wirst du wahrscheinlich mir auch zustimmen, dass es natürlich nicht für 100% aller Leute das adäquate Buch ist, aber ihr werdet euch die größte Mühe gegeben haben, dass für einen durchschnittlichen Alltagsmenschen da draußen, Bell Curve mäßig, das ein geiles Ding ist. So, ich weiß das. Ich weiß das, weil ich dich so gut kenne und deswegen habe ich auch 0,0 Themen damit, dass du das hier publicized, weil ich auch gerne hätte, dass Leute sowas kaufen, weil ich dann weniger Scherereien habe, bei irgendwie einen Scherbenhaufen aufzukehren, was mir wiederum Business wegnimmt. Anyway, also, aber woher soll
da
das
jetzt hinwerfen? Ich bin mir nicht sicher. Das ist eine interessante Diskussion, wenn ich jetzt kurz von meinem eigenen Plug ablenken darf.
Bevor du ablenkst, sag uns noch kurz das Release-Date und Event und ob da Leute kommen dürfen oder nicht. Und
wann 15. Und März.
15. März.
16 Uhr.
16 Uhr.
Projektraum im WUK.
Projektraum WUK, cool, coole Location.
Coole Location.
Nicht unweit von mir, ich werde wohl hoffentlich auftauchen.
Ich hoffe sehr. Informationen findet ihr auf Instagram auf der Seite von Health Initiative. Vielleicht kannst du das verlinken. Schön,
absolut, wird geil eingeblendet.
Das ist der Verlag. der uns das Buch auch großartig grafisch aufgearbeitet hat. Und wir können auch gerne über die Entstehungsgeschichte sprechen. Aber es war eine Odyssee.
Wenn wir schon bei neuen Wörtern sind.
Sehr slick aus. Sehr slick. Informationen findet ihr auf der Health Initiative Instagram-Seite, beim Marc, bei YouPerformance auf Instagram und natürlich bei Performance Engineer auf Instagram.
Und man darf dort auftauchen beim
Release. Bitte auftauchen.
15.03. 16 Uhr.
16
Uhr.
VUC. Wien. Projektraum. Genau.
Nice. Cool.
Also. Das ganze Thema mit Business wegnehmen, ich bin mir nicht sicher. Ich beobachte momentan einen Trend, der mir nicht gefällt, wie die meisten Trends, die ich beobachte. Ich beobachte den Trend, dass immer mehr Physiotherapeuten so tun, als wären sie Trainer. Und dass immer mehr Trainer so tun, als wären sie Physiotherapeuten. Das eine ist rechtlich problematisch, das andere leider nicht. Aber wobei, ich meine, ganz ehrlich, das ist eine ganz andere Diskussion, dass sich die Trainerwelt nicht beschweren darf, wenn wir so viele unausgebildete und ahnungslose Leute in unserer Welt haben. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Und ich habe einmal das gute Zitat gehört, die guten Leute haben immer was zu tun. Und zum Beispiel funktioniert das großartig mit der Anna, die, glaube ich, auch bei dir am Podcast war.
Yes, eine ganz frühe auch, dank dir empfohlen. Ja.
Und so Zusammenarbeit funktioniert einfach sehr gut, weil sie ihr Zeug macht und ich mache mein Zeug. Und wir arbeiten zusammen und haben da auch die entsprechenden Funnels, dass Leute von mir zu ihr kommen, von ihr zu mir. Weil halt jeder seinen Anwendungs- und niemand probiert jetzt dem anderen Geschäft wegzunehmen, weil wir haben genug zu tun. Ja, auch neben dem Job ist es auch nicht so, dass ich das Gleiche hier. Ich glaube nicht, dass das jetzt effektiv Geschäft wegnimmt, auch von dir oder von einem anderen Trainer. Ich glaube, dass es nur die Zusammenarbeit auf eine höhere Ebene bringt, auf eine informiertere Ebene, in der man schon über ganz andere, viel interessantere und viel wesentlichere Themen sprechen kann.
Ja. Das ist ein interessanter Punkt, gell? Viel meiner Arbeit, wenn wirklich jemand mit einem gar nicht Sport-Ernährungs-Background kommt, einfach mal sehr fundamentale Dinge, also
ist Gemüse.
Abnehmen. Ich meine, wenn jemand wirklich so ein Ziel hat, wie ich würde gerne 10 Kilo abnehmen. Ja, okay, da sind eh die Fundamentals. Aber stimmt, viel Arbeit ist auch einfach, was meine ich jetzt mit diesem Wort, was meine ich mit diesem Ansatz? Wie, ja, das ist schon...
Also ich glaube, dass es einfach unsere Zusammenarbeit mit Kunden transformieren kann auf ein höheres Level, auf ein interessanteres Level, das auch für uns interessanter und erfüllender ist und für den Kunden auch. Aber ja.
Ich finde, mein Problem, was ich in meinem Kopf habe, besteht trotzdem weiterhin. Ja? Ich meine, Leute, die diesen Podcast länger verfolgen, werden sich hoffentlich die Meinung gebildet haben. Okay, die verstehen schon ein bisschen was und die sind auch sofort bereit zuzugeben, wo sie was nicht verstehen, wo was kompliziert ist und so weiter. Aber was, also wenn jetzt jemand in irgendeine Bubble reingespült wird, zu irgendeinem Instagram-Account etc., woher soll denn diese Person wissen, kann ich jetzt was damit anfangen oder nicht? Weil intelligent, charismatisch kommt schneller mal wer rüber. Beziehungsweise die setzen sich dann halt durch oft, ja. Also, weißt du?
Haben wir über Peel-Prinzip, wir haben über Peel gesprochen.
Nicht im Podcast, aber du hast mir letztes Mal erzählt, ja.
Die Kopftreffer, die Schläge zum Kopf. Ich weiß schon wieder nicht, von wem ich das habe, aber manchmal bleiben Konzepte mehr in meinem Kopf als
Passt
Namen.
Ja.
Also epistemiologisch ist das natürlich ein Problem, wenn wir nicht wissen, woher wir die Dinge wissen, die wir wissen. Aber meine Güte, Framework zur Bewertung von Informationen, Peel, Principles, First Principles, was sind Grundprinzipien? Ernährung, wenn ich abnehmen will, muss ich weniger Energie zuführen, als ich verbrauche.
Okay.
Das lässt ganz viele Spielräume.
Ja, aber das ist ja schon das erste handfeste Problem dann, wenn anscheinend, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch betrieben wird, aber wenn in den letzten 5 bis 10 Jahren ein Krieg gegen dieses Konzept gefahren wurde und Leute, die unglaubliche Reichweite haben, sagen, das ist natürlich Bullshit, das hat euch die Ernährungsindustrie immer schon verkaufen wollen, in Wirklichkeit Hormone, bla bla bla. Gut, die sind alle zurückgerudert, nicht alle, aber die großen Verfechter dieses nicht Calorie, Calorie Out, sondern des, vor allem des Insulin Models of Obesity, oder? Insulin, Carbohydrate Insulin Model of Obesity, diese großen
Autoren. Besprechen wir, dass das natürlich...
Ja, diese großen Autoren, die das so krass, die sind eh in ihren eigenen Papers zurückgerudert und ich glaube, eines der neuesten Papers, dieses Konglomerat, rund um den, wie heißen denn die alles, der Dr. Ludwig, einer von denen? Anyway, wurscht, in ihrem letzten, das letzte fette Paper, was die geschrieben haben, klingt plötzlich eh sehr nach Calorie in, Calorie out. Und dass das ja aber auch Einfluss auf Hormone hat und das ein wechselwirkendes System ist. Oh, wow. Aber
das, ja. das Prinzip ist es ja.
Ja.
Die Methoden und Mechanismen darunter, dass ich vielleicht Protein anders verstoffwechsel als Kohlenhydrate, anders verstoffwechsel als Fett und dass das Ganze vielleicht noch 17.000 andere Wechselwirkungen hat. Ja, aber das Prinzip gilt, dass das Prinzip verschiedenen Mechanismen, oder nicht das Prinzip unterworfen ist, aber dass sich die Expression des Prinzips, dass diese verschiedenen Mechanismen unterworfen ist, ist eine ganz andere Sache. Aber das Prinzip ist schon da. Und wie du sagst, die ganzen Studien, die damit mit Kritik um sich werfen, rudern ja auch zurück und sehen das auf einmal alle ganz anders.
Ja, voll. Aber ich glaube, in vielen Köpfen der Leute, ich weiß wirklich nicht, was momentan der Stand ist. Ich vermute sogar, dass die Leute relativ gut aufgeklärt sind. Also Fitness ist jetzt schon länger im Trend. Jetzt ist es noch krasser im Trend. Wenn du jetzt, High Rocks Wien war jetzt am Wochenende, also 80%, 90% der Starter dort sind nicht fit, sondern jacked as fuck und schauen aus wie jemand, der sein Leben dem gewidmet hat, noch vor 20 Jahren. Also die Leute scheinen eh vieles richtig zu machen, zumindest die sich dem einigermaßen widmen. Es ist ja auch wirklich ein Lifestyle, es ist mehr als einfach nur, ich will fit sein, ich will mal ein Race machen. Es ist, ich gehe nicht mehr fort, ich mache mit meinen Freunden diese Fitness-Class. Es ist ja ein cooler Trend. Bis zu dem Punkt, wo ich sage, okay, dafür sehen wir jetzt aber auch mehr dieses verbissene, engstirnige Mindset und ist es, ja, Balance-Denken halt. Aber in den Köpfen von wie vieler Leute wird das immer noch drin sein? Nämlich nicht nur, dass Calories in, Calories out gilt, aber dass viele andere Themen reinkommen und dass es komplex ist, sondern in wie vielen Leuten ist es noch drin? Das ist Bullshit. Das ist das, was uns die böse, böse Industrie immer schon verkaufen wollte, um uns krank zu halten, damit sie mehr Pharma-Sachen verkaufen können, damit das böse Kabal an reichen Billiardären weiterreich werden kann. Also
ja, Verschwörungstheorien sind halt noch einmal ein neues Level.
An ufert nicht bei allen so aus, aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
Von wie vielen Leuten ist es einfach noch straight up drin?
Aber da sind wir beim Thema, okay. Dann gehen wir im Peel weiter. Wenn wir Principles nicht kennen, nicht verstehen oder uns unklar sind, ist halt die nächste Ebene Evidenz. Mhm. Und wenn ich der Meinung bin, Carbohydrate-Insulin-Hypothesis und so weiter. Mhm. Prinzip, ich stelle dieses Prinzip um, oder ich stelle das Prinzip auf. Prinzip, Carbohydrate-Insulin-Hypothesis, alles wird übers Insulin gesteuert, Und wenn ich nur keine Kohlenhydrate esse, brauche ich überhaupt nicht mehr Kalorien zählen und kann im Wesentlichen Schmalz trinken und ja, dann.
Es ist halt, it's funny, because it's true. Ich meine, ja, das ist dann, ja basically.
Dann schaue ich mir die Evidenz an.
Ja.
Und spätestens dann wird mir die Evidenz sagen, nein. Also.
Ja, theoretisch, wenn ich weiß, wie ich Evidenz zu betrachten habe und wenn ich nicht schon zu ideologisch geprägt bin, ist die Cherry-Picking, Confirmation Bias, um das überhaupt noch wahrzunehmen. Und das ist halt mächtig. Das ist mächtig und du kannst es nicht wegreden. Also ja, finde ich schon mal gut. Grundsätzlich Principles, dann Evidence, ja, am Papier.
Ja.
In der praktischen Realität.
Ja, thinking fast and slow. Wir wissen, welche Denkfehler wir machen. Aber der nächste Level ist dann Experience. Also wie wir auch vorhin gesagt haben, ich kann die Dinge ja auch ausprobieren. Und irgendwann, jetzt haben wir ja in den sozialen Medien die Bilder kursiert. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Von dem Typen, der im Cholesterin schon aus den Poren, nicht gesehen. Also irgendwann kann ich dann auch einfach sagen, funktioniert es oder funktioniert es nicht für mich.
Mhm. Ja.
Und wenn ich einfach nur noch müde bin, keine Leistung mehr bringe, dies, jenes. Ja. Und ich weiß, es gibt dann immer die Verfechter, die sagen, nein, das ist nur nicht lang genug durchgehalten, um angepasst zu sein. Okay, alles klar. Und der nächste und schwächste Level, und ich glaube, wir sind uns einig, dass das bei komplexen Systemen der schwächste Level ist, ist dann die Logik.
Ja.
Schwach, weil wir halt logische Zusammenhänge nur dort aufstellen können, wo wir alle Informationen haben, und die haben wir bei komplexen Systemen inhärent nicht. Aber
beziehungsweise auch, wie du halt Logik definierst. Ja, in meinem Kopf ist es logisch, dass die Welt komplex und zweideutig ist und ich habe kein Problem damit. Aber es ist auch ein langer Prozess, dass mein Wesen damit zurechtkommt. Also, ja, ist nicht Logik per Definition in dem Fall, aber...
Definitionen. Für mich als Techniker ist die Logik einfach eine Teildisziplin der Mathematik.
Da würde ich tatsächlich Experience, am Ende würde ich Experience wirklich als höchstes Gut von dem. Sind wir wieder zurück bei den Empirikern und so weiter. Und es ist ja auch eine Textpassage der Bibel und du bist ja unglaublich gläubiger, praktizierender Christ. Und auch da steht drin, by their fruits you shall know them. Also ich bin kein praktizierender Christ anyway, aber ich finde manche Sprüche ganz gut. Also bei ihren Früchten wirst du sie erkennen. Was am Ende des Tages einfach Empirizismus ist. Zu sagen, was über kurz oder lang rauskommt, wird dir eine Information darüber geben, ob sie sich an guten Prinzipien oder an Scharlatanerie orientieren. Manchmal schon in kurzer Zeit, manchmal in längerer Zeit, aber niemand entkommt der Wirklichkeit am Ende des Tages. Und bei sowas wie Abnehmen, Fitness, körperlicher Verfassung, Schlaf, da kannst das System nicht lange hacken.
Ist dein Sarkasmus den Zuschauern und Zuhörern klar gewesen, beim Thema, ich bin praktizierender Christ.
Ach so, naja, ich hoffe.
Ich hoffe auch, um ehrlich zu sein. Das war jetzt wichtig, das noch klarzustellen, dass das jetzt nicht die Linse ist, durch die ich die Welt betrachte. Ja. Nein, aber ich stimme dazu, natürlich, Erfahrung. Mhm. Erfahrung, und das ist ja auch das, was Coaches ausmacht. Coaches machen ja oft auch Dinge, die jetzt nicht unbedingt in jeder Studie als Best Practice identifiziert werden. Mhm. Weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie gehe ich mit wissenschaftlicher Evidenz oder wie gehe ich mit wissenschaftlichen Daten um. Und wir wissen beide, dass wissenschaftliche Daten sich meistens auf Durchschnittswerte, vielleicht auf Streumaße beziehen. Im Coaching ist natürlich auch der Einzelne oder gerade der Einzelne wesentlich. Und wenn ich in einer Studie hier und hier die Anpassung habe, für die einen extrem negativ, für die anderen extrem positiv, dann passiert im Mittel nichts. Und als Coach weiß ich aber, wenn mein Athlet hier ist, ist das, was da gemacht wurde, super. Und wenn er hier ist, ist es ganz schlecht. Und da sind wir wieder beim Thema, ich muss Studien halt auch lesen können und muss die richtigen Fragen stellen können und Taxonomiestufen, die wir schon am Anfang der Diskussion hatten. Ich muss halt irgendwann auch dahin gehen, dass ich Sachverhalte kritisch hinterfrage und analysiere und bewerte. Es dreht sich immer um dieselben Themen irgendwie und das ist dann irgendwo auch die Aufgabe von Coaches, Dinge zu bewerten und nüchtern zu sehen und Sachen auszuprobieren, weil ganz ehrlich, wie viel kannst du vorhersagen und predikten? Wahrscheinlich auch wenig, ich auch nicht. Auch bei uns ist es, wir als Coaches haben halt unsere Systeme im Kopf, wie wir experimentieren und in komplexen Systemen agieren. Und wer das nicht kann, sondern wer, also ganz ehrlich, jetzt bei aller Liebe zu allen Online-Coaches und denen, die es auch werden wollen, wenn meine Coaching-Leistung darin besteht, dass ich einen 12-Wochen-Trainingsplan schreibe, den abschicke und unkommentiert lasse, dann ist die Frage, was mache ich besser als ChatGPT?
Naja, gar nichts.
Genau, weil ChatGPT kann sowas schon relativ solide. In dem Moment, wo ich sage, ich kann Constraints mit berücksichtigen, ich kann in einem komplexen System auf Veränderungen reagieren, die müssen nicht im Außen sein, die können auch im Innen sein bei meinem Athleten, in dem Moment, wo ich den Athleten ernst nehme und mit dem gemeinsam im besten Fall nicht nur für ihn Lösungen finde, sondern mit ihm Lösungen finde, dann reden wir schon von ein bisschen was anderem. Mhm. Aber dieses, ich werfe einfach mal einen 12-Wochen-Plan raus und hit or miss.
Ja. Kann man nicht vorstellen, dass es dafür, gibt es dafür überhaupt noch Märkte? Ich
kann
nicht am Zahn der Zeit, was das angeht, aber
ja,
das ist halt, ich meine, ich verstehe grundsätzlich den Wert davon, weil manchmal sind wir so tief in unserer Materie drin, dass mir nicht mehr mal bewusst ist, dass jemand, der noch nie in seinem Leben systematisch Sport betrieben hat, dass der wirklich überhaupt nicht weiß, wie und wo anzufangen. Ich denke mir oft, du willst einmal einen Halbmarathon laufen oder einen 10-Kilometer-Lauf, geh halt ein bisschen locker laufen, mach ihn dann wieder. Aber das sind ja, also, das ist ja schon Wissen, was Leute einfach nicht haben. Fair enough, passt ja.
Experience.
Und da hat das ja, und da hat das ja noch definitiv einen Wert gehabt. Aber so wie du sagst, ich meine, Online-Ressourcen für Trainingspläne, ChatGPT, also dass du dafür jemanden Geld zahlst, dass er dir wirklich einfach nur straight up einen Plan schickt, Ende Gelände, das ist natürlich, das kannst du nicht mehr spielen, ja. Ja.
Aber es passiert schon.
Okay, spannend, ja. Ja, ja. I guess. Ich meine, wenn du halt wirklich Nackerbazi bist, 0,0 Ahnung, whatever hast und dir jemand wirklich einfach sympathisch ist und kommt gut rüber, ja, I guess.
Und ein Sixpack hat und sich auf Instagram gut verkauft. Ja. DM for Details.
Ich bin immer so abgeschreckt vor diesen Sachen, weißt du?
Wahnsinn.
So Instagram-Online-Sales-Funnels, also ich renne vor solchen Sachen weg, deswegen ja. Kann ich mir selber nie vorstellen, dass das jemals jemand, aber anscheinend gibt es Leute, die, vielleicht bin ich da einfach so unrepräsentativ dafür, dass ich sowas jemals irgendwie dem nachgehen würde, aber who knows, ja. Ja, was weiß ich. Ja, ich sag selber oft, dass meine, und das geht bei sehr wenig Athleten, weil auch wenig sich wirklich darauf einlassen wollen, aber wenn sie sich darauf einlassen, ist es das Schönste, was es gibt, dass du am Ende des Tages auch gar nicht mehr der Trainingsplaner bist. Du bist dieser Sparring-Partner, der sehr informell bei dir und dem Skill-Coaching im MMA-Kampfsport ist es natürlich anders. Im Ausdauersport ist es einfach ein bisschen gestreamliner, ein bisschen simpler. Aber der Sparring-Partner, der einfach hin und wieder die ein oder andere interessierte Frage stellt, und ich kann jetzt nur von mir selber reden, aber mich interessiert halt wirklich. Mich interessieren grundsätzlich Menschen. Und dann stelle ich halt einfach die Frage, weil ich mir denke, das ist aber spannend. Also so ein kleines Nebenkommentar, so ein Nebensatz oft. Und dann so, das ist aber spannend, was hast du denn damit gemeint? Und da tun sich oft Sachen auf, die dann einen tatsächlichen Einfluss darauf haben, ob wir jetzt statt dreimal die Woche viermal trainieren oder statt viermal die Woche dreimal oder beim Intervalltraining kein Intervalltraining mehr machen. Und das macht halt sau Spaß. Aber auch das muss aus Leuten oft so rauskitzeln. Einfach dieses playful talking. Auch sehr informell, was geht denn ab? Was, hau einfach mal ein paar Sachen raus, die so in dir vorgehen. Das wollen viele auch einfach nicht. Aber ohne so ein Mindestmaß von informellem Austausch ist es schwer, die Arbeit sehr nachhaltig Coaching. Zu gestalten. Ja.
Coaching versus Fachberatung. Genau ja. So. Braucht von deiner Seite natürlich sehr viel Wissen, dass du auch da, ich habe gestern erst einen guten Satz dazu gehört, aber ich kann ihn natürlich nicht mehr wiedergeben. Irgendwas in Richtung Coaches kommen vorbereitet, aber nicht geplant. Das heißt, du gehst ohne Plan in eine Situation, aber die Vorbereitung ist das Wissen, dass du
dein Leben im besten Fall, ja.
Dein Leben lang angesammelt hast als aktiver Sportler selber, ja. Als Coach im Umgang mit anderen Athleten. Und wir haben ja darüber gesprochen, weil du jetzt sagst, bei mir im Skill-Coaching ist es anders. Ja, es ist bis zu einem gewissen Punkt anders. Aber genau das ist auch, ich probiere auch von der formellen Sache immer mehr wegzugehen im Skill-Coaching.
Ja, du musst einfach noch mehr lösen, ist, was ich eigentlich damit gemeint habe. Du hast den Aspekt, der mehr, also der, ja, du hast einfach beide Aspekte. Also hands-on, pragmatisch, aber auch mit Playfulness, so wie du jetzt angesprochen hast.
Das ist ganz wichtig.
Aber der Athlet ist immer noch ein Athlet, der all die anderen Issues hat, die wir im Ausdauersport auch haben. Also ich habe das immer schon gesagt, ich werde nie müde, es zu erwähnen. Manche Sportarten und manche Coaching-Leistungen sind einfach nochmal eine Stufe noch komplexer und noch vielschichtiger anzusehen als andere. Auch wenn das eine schon unendlich vielschichtig ist.
Komplexer, ja. Dafür habe ich einen Vorteil dir gegenüber. Wir haben vorhin schon gesagt, unser 80-Kilo-Athlet, der 70 Kilo beugt, ist, ja. Die ersten Wochen und Monate wird es gut funktionieren mit linear steigern. Irgendwann nicht mehr. Wie spät? Weiß ich nicht. Hängt davon ab. Wie gut sind deine Gene? Welche Eltern hast du dir ausgesucht?
Wie gut haben wir das Roulette-Rad gedreht, dass dieser eine Ansatz für dich besser oder weniger gut passt? Whatever.
Genau. Whatever. Im Triathlon, glaube ich, gibt es sehr, sehr, jetzt vielleicht nicht zu 100%, aber doch relativ klare physiologische Prädiktoren für Erfolg, oder?
Prädiktoren?
Also Dinge, du kannst aus einer Trainingsleistung heraus ungefähr deine Triathlonzeit abschätzen, oder nicht?
Ja.
Passt.
Also gut. Unendlich viel besser, als du es vielleicht mit manchen Sachen könntest.
Ja. Genau, und du kannst wahrscheinlich auch sagen, okay, die V2 Max haben uns schon unterhalten, ist vielleicht gar nicht so wichtig, Aber du musst.
Aber sie ist etwas Wichtiges.
Sie ist etwas Wichtiges. Und du hast ein paar Dinge, die musst du mit deinen Athleten sehr, sehr hoch ausprägen. Sehr hoch. Nämlich, und alle bringen dasselbe aus und du musst diese Eigenschaften besser ausbringen als alle anderen. Das Problem habe ich in viel geringerem Maße. Und wenn ich mich jetzt kurz, High Rocks ist gerade so die Hybrid-Athlete-Sache. Ja, okay. Kampfsport ist Hybrid-Athlete-Sache. Ja. Weil Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Koordination, das sind alles Dinge, aber tatsächlich hybrid dahingehend, dass ich sage, es gibt solche und solche Kämpfer. Es gibt einen Yoel Romero, der keine zweite Runde kämpfen kann, aber in der ersten ein Beast ist. Es gibt die Diaz Brothers. Aber keine dieser Eigenschaften ist im Vergleich, also die Ausdauerfähigkeiten, die Langzeitausdauerfähigkeiten eines Kampfsportlers verblassen, im Gegensatz zu dem, was motivierte Amateure bei euch machen.
Von allen basic-sportlichen Domänen, Eigenschaften, Charakteristika ist wirklich Mittel- bis Langzeitausdauer, wie man es definiert, aber Langzeitausdauer definitiv, ist so ziemlich das Einzige, was bei euch so gut wie überhaupt gar keine Relevanz hat.
Ja.
Und alle anderen Sachen können ihre Relevanz haben, müssen es nicht und werden es zu einem gewissen Grad mehr oder weniger haben. Alles andere.
Genau, aber,
alles andere.
Aber wir werden in keinem dieser Bereiche so gut ausgeprägt sein.
Ja. Wir sind Spezialisten. Das Prinzip von Diminishing Returns ist bei euch einfach weniger ein Thema, als es bei uns ist.
Na, ist mehr ein Thema, oder? Diminishing Returns, wie stark ist stark genug, wie viel Ausdauer braucht
ich? Ja, aber ich meine, dadurch, dass du bei keinem von dem Spitzen Weltklasse sein musst,
hast
du zumindest bei jedem Amateur und nicht Weltklasse-Kämpfer und selbst bei Weltklasse-Kämpfern vielleicht nicht dieses Problem zu sagen, wow, wir sind hier jetzt echt schon weit in dieser Domäne. Ich habe jetzt erst einmal überhaupt keinen Plan, wie ich das noch weiter pushen soll.
Das meine ich, genau das meine ich.
Das ist weniger ein Thema.
Das meine ich, wenn wir in der Domäne weit genug sind, gibt es vielleicht in einer anderen Domäne mehr zu tun.
Das ist ein geiler Vorteil,
Das ist ein Vorteil und es geht um Optimierung und nicht um Maximierung.
Ja, sowieso. Ja, bei uns eh auch, aber bei euch auf eine andere Art und Weise ein bisschen easier,
True. Also das ist, wie stark ist stark genug, wie viel. Wir haben darüber gesprochen, wenn man sich die... Natürlich gibt es immer die Ausreißer überall, aber auch wenn man sich diesen Cross-Sectional Report von der UFC anschaut, die V2 Max, die Profikämpfer in der UFC haben, ist halt nicht wahnsinnig hoch verglichen mit dem, was bei euch motivierte Amateure haben. Okay, in dem Bereich lässt sich mit relativ einfachen Methoden relativ solides erzielen. Komplexer wird halt das Zusammenspiel, die Wechselwirkungen, die wir eventuell erst im Nachhinein wissen.
Was bei einem Coach einfach dann noch mehr Erfahrung erfordert als in unserer Welt. Weil du musst halt erst einmal am Schirm haben, dass es so viele verschiedene Kämpfertypen gibt und alles funktionieren kann, nichts funktionieren muss, etc. Das ist grundsätzlich ein Vorteil. Aber dann eher früher als später den Phänotyp dieses Athleten zu erkennen und mit ihm zusammen herauszufinden, in welche Richtung entwickeln wir dich denn mehr oder weniger? Also noch viel mehr Trial and Error. Und je besser Fingergespitzengefühl und Erfahrung du hast, desto schneller wirst du diesem Athleten helfen können, ihn in diese Richtung, also mit seinen Ausprägungen, seinen Vorcharakteristikern, ihn in das Trainingsregime reinzubringen, was am ehesten ihn dann erblühen lässt.
Ja, und um das noch einmal damit es noch einmal komplizierter wird. Phänotyp, eine Sache. Es gibt dann aber auch den technischen und taktischen Typen. Und es gibt, jede Kampfsportart hat in irgendeiner Form ihre Taxonomie. Ich weiß, du stehst auf Taxonomien, aber im Boxen gibt es den Boxer, den Brawler und den Swarmer. Und im Muay Thai gibt es, keine Ahnung, den Muay Khao und den Muay Femur, der zum Beispiel der technische Kämpfer ist. Senshai ist zum Beispiel so ein Beispiel für einen wahnsinnig technischen, taktischen Kämpfer, der alles kann. Aber dort muss man sich erst hinentwickeln als Kämpfer. Das heißt, es kann sein, dass während einer früheren Phase der Wettkampfzeit ein anderer, nennen wir es Phänotyp, und ein anderes Training Sinn macht und später mit wachsenden oder verändernden technischen, taktischen Voraussetzungen auf einmal was anderes Sinn macht.
Mega spannend, wird mich über kurz oder lang schon sehr fordern, vielleicht bis hin zu überfordern.
Ich glaube, es überfordert
Grund,
jeden.
Ich glaube, es gibt schon einen Grund, warum ich im Ausdauersport am Ende des Tages gelandet bin, mit mir selber und mit Athleten, weil auch wenn das schon vielschichtig genug ist, aber passt schon. Deswegen bin ich gespannt, wie wir das mit Hyrox weiter angehen. Aber
ich bin auch gespannt, ist ein spannendes Projekt. Deswegen
hoffe ich ja eigentlich auch sehr, dass in unserer jetzt sehr, sehr großen und vielschichtig aufgezogenen Hyrox-Studie eh rauskommt. Ausdauerleistungsfähigkeit ist schon mal 70-80%. Dann sage ich persönlich, geil, passt, ist meine Welt. Damit kann ich umgehen.
Damit ist aber zu rechnen, oder? Also das ist schon eine sehr starke Hypothese.
Von allem First Principle Thinking, was wir haben ja auch schon ein bisschen darüber gebrainstormt, was man da angehen. Wir haben auch schon mit anderen großen Functional Fitness YouTubern. Kennst du den vielleicht? What Science heißt der. Der ist halt in dieser CrossFit-Welt da. Ist selber Researcher in Zürich auf einer Uni. Kommt aus Belgien, hat schon mit Radsportteams gearbeitet und ist jetzt eigentlich in dieser High-Intensity CrossFit Functional Fitness-Welt gelandet. Beschäftigt sich halt auch mit Hyrox und wir sind da sehr on the same page von unserem First Principle, was immer cool ist. Das ist immer cool. Du denkst, du orientierst dich im Leben First Principle mäßig und dann redest du mit anderen Leuten, die auch so denken und ihr kommt auf dieselben Conclusios. Und das ist schon mal so, okay, cool. Entweder ich bin erst recht in meiner Bubble und muss aufpassen, aber damit muss man eh immer irgendwie rechnen. Aber das ist eine gute, wenn ich mit dir rede, wenn ich mit dem Gommer von What Science rede und wir kommen, ohne dass wir uns jetzt groß auskennen in dieser Welt, aber mit unserem First-Principle-Ansatz auf dieselben Hypothesen, dann sage ich schon mal, okay, cool, ist ja schon mal was. Lass es uns jetzt noch empirisch beweisen. Lass es uns empirisch ein Muster herausfinden.
Wo wir wieder beim Thema sind, Wissenschaft beweist ja sehr wenig.
Ja, Bullshit, das ist Bullshit und das fickt mich auch so an. Und das ist halt auch in die letzten Jahre gekommen, Leute lieben Wissenschaft, alles muss wissenschaftlich sein. Und gleichzeitig hat, also ich rede jetzt sehr hyperbol hier, niemand hat am Schirm, was Wissenschaft eigentlich ist, muss da Trends, Tendenzen erkennen, alles aber hinterfragen. Und obwohl du alles hinterfragst, trotzdem empirisch einfach mal irgendwas machen und dann Rückschlüsse ziehen und stetig achtsam bleiben und stetig skeptisch bleiben. Und es fickt mich an, wie dann in der Öffentlichkeit oder auch in News-Outlets. Weißt du, irgendein scheiß Post von
Studies Show
XY. Ja. Und so, ja und nein. Und fünfmal nein, aber dann auch wieder ja und ja, passt, cool. Alright, letzter Themenblock. Du bist junger Vater.
Mm, nein, ich bin nicht jung,
und damit mein Kind ist jung. Nicht, sondern es ist relativ frisch. Zwei Deppen, ein Gedanke. Hat es dir irgendwas Neues gelehrt im Leben, was du vielleicht sogar mit der Welt eventuell gerne teilen wollen würdest?
Ich denke, die Dinge, die ich dazu zu sagen habe, sind so Klischee. Und das sagt jeder. Und jeder hört sich das an und denkt sich, ja, schon klar. Aber, und man versteht es nicht. Also ich habe es nicht verstanden. Wenn ich sage, dass mit einem Kind Dinge eine ganz andere Bedeutung kriegen im Leben. Nämlich andere Dinge werden auf einmal wichtig. Und ich weiß, ja, ihr hört das alle, die ihr keine Kinder habt und sagt, ja, klar. Nein, ihr habt wahrscheinlich keine Ahnung, wie sehr sich alles verändert. Also es ist ein wesentlich drastischerer Wechsel in der Denkweise und in der Art, wie ich Dinge bewerte und wie ich an Dinge herangehe, als ich mir vorstellen konnte. Schlaf wird überbewertet, aber das ist ein anderes Thema. Nein, Schlaf ist tatsächlich sehr wichtig. Kapitel 1 im Transformation Handbook, Lifestyle-Faktoren. Schlaf ist ganz wichtig. Aber alle diese Dinge, die wir theoretisch wissen über Lifestyle, Hygiene, Bipapo, bla bla bla, sind echt sinnvoll, wenn man ein Kind, ein Kleinkind oder Baby daheim hat, das einen nicht so gut schlafen lässt. Wenn ich meiner Tochter zuschaue, wir haben ja schon gesprochen über Constraints-Led Approach und viel mehr selber ausprobieren lassen und pipapo. Wenn ich meiner Tochter zuschaue, sehe ich, wie sie Bewegungen lernt, wie sie Sprache lernt, wie sie alles lernt. Und es ist nicht so, wie wir den Leuten im Erwachsenenalter was beibringen. Und das ist wahrscheinlich okay, weil Kinder Kinder sind und Erwachsene Erwachsene. Und es gibt andere Voraussetzungen, andere Constraints und andere Zeitressourcen. Ein Kind, das anfängt zu gehen, hat in der Zeit genau das zu tun. Lern gehen und gar keine Windeln und geh schlafen und trink oder was auch immer. Aber Es zeigt schon, dass es verschiedene Arten gibt zu lernen. Dass wahrscheinlich auch verschiedene Skills, Fertigkeiten, Fähigkeiten unterschiedliche Zugänge brauchen. Dass es auch sehr unterschiedliche Tempi gibt zwischen den Kindern. Und es macht eigentlich keinen Sinn zu glauben, dass das bei Erwachsenen anders wäre. Also es ist schon, es zeigt, wie weit wir gerade in einem Skillsport, wie Kampfsport, Kampfsport ist ein Skillsport. Es geht in erster Linie darum, die Dinge besser zu können, technisch, taktisch. Es zeigt schon, wie weit unsere Unterrichtsmethodik zum Teil weg ist von der Art, wie Kinder auf natürliche Weise lernen. Und es gibt Kulturen, und damit meine ich jetzt nicht nur geografisch oder religiös, sondern auch Kampfsport ist wie Ballsport. Federball ist ein Kampfsport, und Ballsport und Rugby ist auch ein Ballsport. Ich würde das jetzt nicht in den gleichen Topf werfen. Ein bisschen so ist es auch beim Kampfsport. Es gibt schon Kulturen innerhalb vom Kampfsport, stilistisch, aber auch geografisch und dies jenes, wo der Unterricht ein bisschen natürlicher ist und ein bisschen näher an dem, wie wir lernen. Aber jetzt bin ich schon wieder in der Kampfsportwelt und hast mich nach Kind gefragt. Was wieder zeigt, dass wir die Welt immer durch unsere Linse sehen und durch unsere Interpretation. Aber ja, ich würde sagen, man sieht Dinge von außen und man macht sich viel mehr Gedanken über, oder ich mache mir viel mehr Gedanken jetzt über Dinge, die davor nicht so wichtig für mich waren. Ich bewerte Dinge anders. Viel mehr, als ich gedacht hätte. Das Leben verändert sich mit Kind viel stärker, als man im Vorfeld denkt. Auch wenn jeder glaubt, ist eh klar, mit Kind verändert sich alles. Ja, es verändert sich wirklich, wirklich. Aber ja, es ist auf jeden Fall die schönste Aufgabe, die ich je hatte. Und wenn jemand sagt, er will keine Kinder, dann ist das voll okay. Ich bin immer für persönliche Freiheit und für persönliche Entscheidungen. Für mich, ich könnte es mir schon sehr schwer vorstellen ohne.
Mit diesen Worten, meine Damen und Herren, Lukas Pezenka, Diplom-Ingenieur, Transformation Handbook vom Health Institute.
Health Initiative.
Ist exakt, was ich gesagt habe. Dankeschön.
Richtig, ja.
Dankeschön.
Danke dir.